2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, es ist Dienstag. Ich muss gerade kurz überlegen, ob Dienstag ist. Ja, Dienstag, der 21. Oktober. Wir sitzen hier im Millerntor-Stadion, so kann ich das, glaube ich, zusammenfassen, im Millerntor-Stadion in einem Separé und haben einen ganz besonderen Gast endlich wieder zur Monatssendung, zur Nummer 114. Und bevor wir zu unserem Gast kommen, kommen wir einmal zu uns. Wir sind in ganz kleiner Runde heute hier. Ich bin Tim. Und rechts neben mir sitzt Sven. Moin, moin.
Hallo, ich bin Sven. Hallo, Tim.
Bist du auch so aufgeregt wie ich?
Ich bin richtig aufgeregt, weil erstens hatten wir lange keine Monatssendung mehr und zweitens haben wir heute einen Gast hier bei uns, den wir uns schon so lange gewünscht haben. Und ich bin wirklich aufgeregt, dass es heute geklappt hat und freue mich total.
Genau, ich mich nämlich auch. Wir haben nämlich Andreas Pornemann bei uns zu Gast. Moin, moin.
Moin, grüßt euch. Kein Grund zur Aufregung, ich freue mich ebenfalls.
Also ich kann dir ja mal zeigen, was wir vorhaben hier. Wir haben hier so eine Liste mit Fragen. Das sind so ungefähr 25 Fragen. Wow. Wollen dich aber nicht aufhalten. Wir reiten die jetzt nicht alle paragraphenmäßig ab, sondern wir wissen selber immer nicht so genau, wo die Gespräche hinlaufen. Aber wir haben natürlich schon so ein paar Themen. Es geht um den FC St. Pauli, so viel kann ich dir schon sagen. Und es geht auch um dich persönlich.
Okay, verstanden.
Genau, und damit wollen wir anfangen. Du bist Profifußballer gewesen, 88 zum SC Freiburg gewechselt, hast da eigentlich in der zweiten Mannschaft gespielt, hast aber auch mehrere Bundesliga-Einsätze. Offensivspieler, welche Position genau?
Jetzt, wenn ich das wüsste, ich habe mal ganz vorne irgendwann angefangen und bin ziemlich weit hinten geendet. Also es war tatsächlich so, 88, das war ja noch Jugendzeit, also ich bin von meinem Heimatverein, dem legendären FC Neuenburg, zum SC Freiburg damals in die A-Jugend, hieß es damals so, also 19 Kategorien hat man da noch nicht gehabt. Damals hieß es auch noch Jugendliga und nicht Bundesliga, hat sich so mehr auf den südbadischen Bereich dann beschränkt und wenn man da gewonnen hat, durfte man den deutschen Meisterschaften mitspielen, das ist uns auch ein paar Mal gelungen, aber dann ja, so dieser Profi war eigentlich bei mir immer mehr so ein Vertragsamateur, so ein Zwischenstatus. Also ich hatte zwar immer einen Vertrag gehabt und wurde auch fürs Fußballspielen bezahlt, aber in der ersten Phase dann nach der Jugend in den Anfängen nochmal einen Zivildienst verrichtet. Das hat damals noch irgendwie 18 Monate gedauert. Aber konnte das über die Uniklinik so regeln, dass ich einmal zu den Trainingszeiten dann auch immer freigestellt war. Und so hat sich das dann nachher über die Jahre entwickelt, habe dann angefangen zu studieren. Und bin dann, glaube ich, in Freiburg sowas geworden, was es davor und danach vielleicht in der Form so noch nicht gegeben hat. Das hat Finke damals kreiert und hat mich irgendwie zum Standby-Profi ernannt. Das heißt, ich war immer dann, wenn ich bei den Profis gebraucht wurde, war ich bei den Profis im Training und habe da gespielt, habe aber überwiegend als Kapitän in der U23 gespielt. Und da sind wir dann auch irgendwie diverse Male aufgestiegen, weil so die Idee dann eigentlich war, mit dem Unterbau, sag mal, der Übergangsmannschaft einfach höher zu spielen als damals in der Bezirks- oder Landesliga, was wir unterwegs waren. So ging das los und dann sind da über die Jahre verteilt, wo ich eigentlich schon gar nicht mehr so den Fokus tatsächlich darauf hatte, irgendwie Profi sein zu wollen oder zu werden, habe ich dann tatsächlich auch hinten raus ganz spät, glaube ich so 99, was auch immer, noch Bundesligaspiele gemacht, 98 im Aufstiegsjahr häufig im Kader gewesen und so haben sich die Dinge bei mir in Freiburg so in dem Sportlichen wie in vielen anderen Bereichen einfach so sukzessive dann immer entwickelt. Ja.
Die guten Spieler, das gibt es ja, hat Louis von Gaal immer gesagt, die wirklich guten Spieler, die rücken in ihrer Karriere immer weiter nach hinten in der Position.
Also der Stürmer, ja, das tatsächlich, also die Anfänge, ja, wenn man in seinem Heimatverein, die wo so ein bisschen bewegungsbegabter sind und viel kicken und viel draußen und so weiter, ne, die schiebt man dann irgendwie nach vorne und die wir waren immer so zwei, drei Jungs, mein Nachbar, eigentlich bis heute bester Freund und so weiter, wir haben da vorne uns die Bälle zugeschoben und gespielt, dass wir am Ende irgendwie gucken, dass wir pro Saison unsere 30, 35 Tore hatten. So. Und dann ging es aber ein bisschen höher, Klassiker, dann habe ich mal so auf einer Außenposition gespielt, in Freiburg dann später tatsächlich in der U23 häufig. Interessanterweise vielleicht noch einer der letzten Libero oder irgendwie im Fußball gewesen. Es gab damals so Charlie Schulz, dann hat man den in der U23 ähnlich gespielt. Bei Finke gab es den dann nicht mehr, so, aber es gab trotzdem fast vergleichbar mit heute so diese Dreier-Fünfer-Kette mit einem Zentralen, aber Ballbesitz haben wir so vor die vor die Kette gerückt ist. Und ein Teil meiner Bundesligaspiele, wenn ich es jetzt so recht überlege, habe ich sogar, glaube ich, auf der, als jetzt heute Jolly, bei uns hießen da diese Außenbahn, da mussten die hin, die schnell und lange rennen konnten und so. Da habe ich tatsächlich auch ein paar Spiele gemacht. Also ganz, ganz verrückt auf ganz verschiedenen Positionen, aber das war natürlich auch immer so ein bisschen mein Vorteil, durch Studium verfügbar, durch Positionen, die ich kannte und spielen konnte, relativ flexibel einsetzbar. Und so war ich dann, glaube ich, wie gesagt, so ein Standby-Profi, und das war eigentlich eine ganz gute Erfahrung.
Absoluter Allrounder. Was hast du studiert?
Mit VWL angefangen in Freiburg. Also das war, sag mal, das Naheliegendste, weil ich, sag mal, auch ein wirtschaftliches Abitur gemacht habe und in Freiburg aufgrund, sag mal, Fußballkonstellation dann eben auch in Freiburg bleiben wollte. Und da gab es eben, wenn man in die Wirtschaftsrichtung wollte, eben nur das Volkswirtschaftsstudium. Da habe ich dann auch mein Vordiplom, heute glaube ich Bachelor oder wie auch immer sich das nennt. Habe dann aber in Basel dann die Jahre, es war so für mich die Richtung Süden von meiner Heimat, eine halbe Stunde war ich in Basel, von meiner Heimat eine halbe Stunde Richtung Norden war ich in Freiburg. Und so war ich dann so zwischen Basel und Freiburg unterwegs, habe dann in Basel dann Betriebswirtschaft studiert.
Okay. Hast du also wahrscheinlich schon die Grundlagen für dein späteres Wirken gelegt. Aber da kommen wir noch drauf.
Ja, vermutlich war tatsächlich schon so eine Tendenz erkennbar, ja.
Genau, also damit hat sich die Frage erledigt, ob du nebenbei eine Ausbildung gemacht hast, die hatten wir schon. Dann erklärt sich ja vielleicht auch, warum du, wenn du BWL-Nähe sozusagen hast, auch als Person, wenn du da Interesse hast, dann erklärt sich wahrscheinlich auch, warum du Manager geworden bist und nicht Trainer. Oder hat sich der Trainerberuf einfach nicht gereizt, oder hast du früh gemerkt, dass du da irgendwie anders,
woanders? Also die meisten meiner, sag mal, Trainer, die ich hatte, sag mal, dann auch so im Herrenbereich U23, die haben auch immer gedacht, du wirst bestimmt mal Trainer und so, weil ich habe schon auch früh im Jugendbereich oder mit meinen U23-Trainer ganz gern mich immer über das Spiel unterhalten und so, was ist die Idee davon und davon. Und, aber für mich hat eigentlich so das ganze Thema Fußball mich mehr interessiert, wie, sag mal, jetzt nur in der Tiefe sozusagen jetzt den Fußball so zu ergründen. Also habe ich auch mit Fabian und so weiter häufig drüber geredet und so, wie der mit einer Hingabe sich von früh bis spät und so weiter mit diesem Fußballspiel, ausschließlich nahezu mit diesem Fußballspiel, hat natürlich auch andere Dinge drumherum gemacht, aber halt so nochmal in dem Detail, wenn er sich da hinstellt, wie das dann irgendwie gehen kann, hat mich schon irgendwie dann, weil ich dann während des Studiums dann auch immer ein paar Praktika im Verein beim SC gemacht habe, vom Marketing, Merchandise, alles, was das da so an Abteilungen gab, habe ich dann schon gemerkt, dass mich eigentlich so dieses Gesamtthema im Kern natürlich der Fußball, das ist einmal auch meine Leidenschaft war und immer noch bis heute ist, aber eigentlich das große Ganze drumherum mitzugestalten und zu organisieren, hat mich dann tatsächlich ein bisschen mehr noch gereizt, als dann Trainer zu sein zu wollen.
Du bist dann vom SC Freiburg sozusagen als Spieler, als Standby-Profi, wie du selber gerade gesagt hast, bist du in die Management-Ebene direkt gewechselt. Du hast 2000 bis 2002, zumindest laut den üblichen Seiten, wo man das halt findet, an Infos, hast du etwas aufgebaut, was es damals in Deutschland nicht gab. Du hast ein NLZ mit aufgebaut in Freiburg. Und jetzt ist der SC Freiburg ja durchaus schon ein besonderes Pflaster, sage ich mal, fasse ich mal so zusammen, gerade was die Management-Ebene angeht, weil da eine bemerkenswerte Langfristigkeit an den Positionen auch ist. Die Leute, die arbeiten da üblicherweise sehr, sehr lange. Jetzt, du bis 2002 da gearbeitet und bis 2007, um genau zu sein. Aber was macht die Arbeit oder was macht der SC Freiburg da vielleicht anders oder besonders?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, dass man in Freiburg so diese Kontinuität als Erfolgsfaktor ansieht, aber auch immer relativ klar sagt, dass es nie nur um der Kontinuität wegen sein darf. Weil da liegt dann nachher eine große Gefahr drin, ne? Wenn man, sagen wir, selber die Dinge nicht mehr hinterfragt oder auch keinen Ansatz oder Anreiz mehr hat, irgendwie Dinge weiterzuentwickeln zu wollen und so. Und ich glaube, dafür stand Freiburg eigentlich früher nicht so, muss man auch ehrlich sein, weil ich glaube, Stockart in seinen, weiß ich, 30 Jahren, weiß ich, wie alt der Präsident war vom SC Freiburg, bis zu Finke, glaube ich, da war 20, 25 Jahre, man 25 Trainer durchgehabt, und die Konstante war er, er als Präsident. Aber ja, Finke hat dann schon, glaube ich, so dieses wofür soll der Verein stehen, sag mal, wo hat er eine Chance, sag mal, vielleicht in einem Bereich besser sein zu können als vielleicht andere. Es ist nicht unbedingt ein ganz klassisch traditioneller Fußballstandort, vielleicht durch den FFC oder so in Freiburg gewesen. Du hast keinen großen Background durch die Industrie, also die Uni und die Uniklinik sind die größten Arbeitgeber, auch nicht unbedingt so große potenzielle Sponsoren und Geldgeber. Hast, sagen wir, durch die Lage drei Ländereck, ne, also Schweiz hast du Basel, Zürich, da ist Straßburg. Wenn du Richtung Osten dich bewegst oder so, bist du relativ schnell im Hoheitsgebiet vom VfB und Richtung Norden machst du dann so Karlsruhe, Mannheim, die ja auch immer sehr stark waren. Und deshalb hat er dann halt gesagt, es geht so im Kern darum, sag mal, eine Klarheit zu haben, dass man sagt, durch Durchlässigkeit, durch eigene Leute heranziehen, Ausbildung, egal ob das Fußballer sind, Trainer sind, ist am Ende bei mir das Glück, dass sie das vielleicht auch bei Managern so gesehen haben, dass es Sinn machen kann, so ein bisschen den Verein zu verstehen, worum es geht und da so eine Beständigkeit reinzukriegen, auch in dem, was man erreichen will. Und das hat Freiburg extrem, finde ich, verinnerlicht. Sie waren so, das war damals so meine Sorge, deshalb habe ich mich damals auch so mit der Trennung von Finke, da sind so ein paar Dinge aus meiner Sicht ein bisschen durcheinander gekommen, damals in Freiburg. Da hat man, drohte das so ein bisschen, dass man den Weg verlässt, so, weil man eigentlich genau diese Durchlässigkeit, man hat so viele in den Jahren, glaube ich, 6, 7 Fußballlehrer irgendwie ausgebildet und hat sich damals aber trotzdem irgendwie geweigert, irgendwie einen eigenen, also von Christian Streich, jetzt Carsten Neitzel, Hartenbach, Buric und wie sie alle hießen, die da alle Fußballlehrer geworden sind, wollte man doch lieber irgendwie auf eine externe Lösung zugreifen, wo man gar nicht wusste. Und es ist ja häufig so, ne, was passt es zu der Idee, ist es jetzt, geht es dem einfach nur mal darum, das für ein, zwei Jahre vielleicht mal als Station irgendwie zu nutzen, oder hat er tatsächlich auch dieselbe Idee wie der Verein? Und da haben sie zum Glück, muss man auch mal sagen, es war so ein bisschen am Wackeln, aber dann mit Dutt haben sie es dann im zweiten Jahr Aufstieg und nachher dann, sag ich mal, zu Christian Streich dann eigentlich diesen Weg wieder eingeschlagen, wo sie dann zwischendurch, glaube ich, wenn jetzt kann man überlegen, wie heißt denn der Co-Trainer von Hansi Flick, fällt mir gerade nicht ein, der war zwischendurch dann nochmal.
Markus Sorg ist das.
Sehr gut, der war dann zwischendurch als Nachfolger von Robin, dann für eine kurze Zeit der Trainer und das haben sie dann so ein bisschen korrigiert dann hin zu Christian. Und dann hat der Verein dann mal einen gigantischen Anlauf genommen von eh schon, sagen wir mal, sehr, sehr guten Entwicklungen aus den 80er, 90ern dann in die 2000er bis zu dem Verein, der sie heute sind. Und ja, wenn ich da hinkomme, jetzt ist er demnächst mal wieder soweit, dann treffe ich da so viele bekannte Leute, die da entweder über Jahre da maßgeblichen Anteil an der Entwicklung haben, oder Jochen Seyer, den ich zu meinem Nachfolger im NLZ gemacht habe, jetzt sozusagen der Geschäftsführer Sport, oder jetzt ist er, glaube ich, sogar auch irgendwie Präsident, ich weiß nicht, die haben jetzt ihre Strukturen so ein bisschen verändert, aber halt tatsächlich viele Dinge in einer hohen Qualität sehr kontinuierlich machen, und das ist, finde ich, was man sich, also nicht kopieren kann, aber wo viele Aspekte drin sind, die aus meiner Sicht irgendwie durchaus Sinn ergeben, dass man sich vielleicht versucht, ein Stück weit auch an ein paar Dingen da zu orientieren. Das ist wahrscheinlich durch, was waren es dann am Ende, fast 20 Jahre, die ich auch da war, also von 88 bis 2007, also fast 20 Jahre, 19 Jahre im Verein, und dann so diese Entwicklungsstufe, ich habe immer so diese Zeitrechnung, so die Jahre vor Finke und die Jahre ab und nach und Finke und so, die haben sich schon gravierend unterschieden, und da waren viele gute Sachen dabei, die, glaube ich, heute noch Gültigkeit haben.
Wir reißen die Zeit nach dem SC Freiburg von dir, von deiner Persönlichkeit bis zum FC St. Pauli, die reißen wir jetzt einmal schnell runter. Du bist dann Sportdirektor in Aachen gewesen, bei Alemannia Aachen. Da warst du schon, bist du sogar richtig weit noch nördlicher als nach Hamburg gekommen. Du warst nämlich in Kiel tätig, 4 Jahre lang. Solltest dann in Fürth tätig werden, da bist du dann aber doch nicht tätig geworden. Stattdessen warst du dann 4 Jahre Sportdirektor in Nürnberg, bist da auch in die Bundesliga aufgestiegen und bist dann, so schreiben es die Medien, zumindest, wenn du kannst ja widersprechen, wenn es nicht so ist, bist dann entlassen worden, weil du den Trainer nicht entlassen wolltest. Genau, und bist dann Anfang 2019, hörte deine Zeit in Nürnberg auf. Und dann bist du im Sommer 2019 zum FC St. Pauli gekommen.
Ja, genau. Soweit so richtig, ja.
Soweit alles richtig.
Ein Glück. Ja, also keine gravierenden Fehler. Jetzt erkennen wir das tatsächlich so. Ja, das war diese Trainer-Thema, waren immer die viel damit zu tun haben. So in Freiburg fand ich, dass es nach so langer Zeit einen anderen Übergang geben muss. Also dass man natürlich, das sage ich, nicht der Kontinuität will, wenn man der felsenfesten Überzeugung ist, der Trainer ist nicht mehr der Richtige, jetzt in dem Fall Finke oder so, dann muss man einfach versuchen, einen guten Weg zu finden und so weiter, ne? Wie man den einbindet, wie man andere Lösungen dabei hat, durchaus eine Offenheit auch da, das zu machen. Man hat es halt dann nur nicht umgesetzt oder anders. Mhm. Und dann war das für mich dann auch so zu sagen, ja, willst du jetzt den Weg mitgehen und dann sagen, ja, ich finde das richtig, wie das Präsidium, das ist nicht mehr der richtige Trainer, weil ich habe das nicht ansatzweise so gesehen, weil wir hatten zu der Zeit, weil anders als vielleicht die Male davor oder so, man nicht nach dem Abstieg direkt wieder aufgestiegen ist, sondern praktisch eine zweite Runde in der zweiten Liga gedreht hat, dann die Dinge so grundsätzlich in Frage zu stellen. Und da waren wirklich gute Spieler wie Daniel Schwab, Sascha Rieter, Dodo Mohammad, also wirklich unfassbar junge, talentierte Spieler und so, und die dann nachher auch ein, zwei Jahre später dann auch wieder den Aufstieg in die Bundesliga geschafft haben. So, und das war dann für mich auch der richtige Zeitpunkt zu sagen, okay, das ist eine andere Denke jetzt in Freiburg, mhm, oder so, und da will ich nicht jetzt irgendwie, ich sag mal schon, ich war ein Stück weit auch Profiteur, oder Finke, Stocker waren, sag mal, große Protégés von mir, oder sag mal auch die mir so diesen Weg da irgendwie aufgezeigt haben, weil so bei mir war das schon mal, gerade durch diese Situation in Basel zu studieren, war für mich dann irgendwie mal auch schon, war ich schon an einem Zeitpunkt zu sagen, okay, ich verlage jetzt meinen Schwerpunkt auf Studium, spiele da in Basel irgendwie bei den Old Boys in der ersten Liga und studiere mir dadurch dann, sie haben so, also erste Liga Schweiz, das ist dritte Liga oder so, mhm, und dann kannst du dein Studium anständig finanzieren und in Basel gibt es jede Menge vielleicht attraktive Arbeitgeber oder so, ne? So weit war ich schon, und als ich die Gedanken da mit Freiburg damals geteilt hatte, dann habe ich gesagt, nee, das ist eine ganz andere Idee und so, ja, wir haben so nicht irgendwie noch Dinge vor und es soll in eine ganz andere Geschichte überführt werden und so, und deshalb war das gut, und deshalb war dann Nürnberg, das ist dann ein großer Sprung oder so, ja, nicht ganz jetzt vergleichbar oder so, weil jetzt einmal Michael Köllner jetzt nicht auf einer Strecke so lange Trainer in Nürnberg gewesen ist wie Volker Finke in Freiburg. Aber trotzdem war mit ihm, sag mal, auch aus einer schwierigen Situation, wo er übernommen hat in der Vorsaison von Alois Schwarz oder so, und relativ schnell eine Linie in Richtung erkennbar. Das war ein mutiger Trainer mit einer klaren Idee. Er hat die Eduard Löwens und wie sie alle hießen und Sabiris und so weiter, munter hat er die auf den Platz gestellt und hat einen tollen Fußball spielen lassen. Und dann sind wir, wo nicht unbedingt erwartbar, im vierten Jahr Zweitliga-Zugehörigkeit, also aus einer relativ schwierigen wirtschaftlichen Situation heraus, ne, Nürnberg da immer so ein bisschen am Kippeln gewesen und mit Punktabzügen und alles Mögliche, was da im Raum stand, dann irgendwie mit einer tollen Mannschaft, mit einer tollen Mannschaftsleistung irgendwie in die Bundesliga aufgestiegen, aber wussten, dass eigentlich alles andere, als dass wir wahrscheinlich im Folgejahr irgendwo uns in den unteren Regionen bewegen werden, eine Überraschung wäre. Und dann hat man sich darauf eingeschworen, das durchzuziehen, und hat aber halt dann im Winter sich daran so schnell oder nicht mehr daran erinnern wollen, und hat dann irgendwelche Szenarien da heraufbeschworen, die ich nicht teilen konnte. Also sag mal, bis hin eventuell, ob der Trainer vielleicht auch sich vorstellen könnte, von sich aus zurückzutreten und solche abstrusen Dinge. Aber der war stabil, und wir hatten keine, also auch in Nürnberg auch schon mal vorgekommen sein, dass da die Fans vor den Ausfahrtstoren standen oder die Mannschaft mal auf einer Rückfahrt von einem Auswärtsspiel auf die Raststätte gebeten haben und so weiter. Und das hatten wir alles nicht. Also wir hatten in dem Sinne Ruhe im Umfeld, eigentlich keine großen Zerwürfnisse innerhalb der Mannschaft, einen fleißig, inhaltlich guten Trainer. Und dann war ich nicht bereit, was sozusagen in der Struktur eigentlich nur möglich ist, dass der Sportvorstand, in dem Fall ich, mit meinem Vorstandskollegen praktisch den Trainer von seinem Amt entbinde. Das habe ich nicht gemacht, also hat der Aufsichtsrat zuerst mich meines Amtes entbunden, hat dann einen kommissarisch sozusagen installiert, der dann mit dem kaufmännischen Vorstand zusammen den Trainer entlassen hat. Also solche Wege gibt es eben im Fußball, aber das war für mich dann auch in der Phase okay, aber das dann so schnell das nachher irgendwie weiterging oder so, und dann so schnell der Anruf aus Hamburg kam, war dann auch für mich ein bisschen überraschend. Also es gab schon, wie es dann nachher ist, also es war auch jetzt keine schlechte Station in Nürnberg, und dadurch waren auch relativ schnell wieder Möglichkeiten da, aber ich wollte tatsächlich auch irgendwie ein bisschen Zeit zwischen, sagen wir mal, zwei Stationen vergehen lassen, und das ist jetzt wirklich eine wahre Geschichte oder so, weil sie die so zugetragen hat, weil man dann noch in Nürnberg oder so mit meiner Frau irgendwie zusammensaß und dann so, was machen wir denn jetzt, und sagen wir die nächste Zeit, wollen wir die Zeit mal nutzen, der Kleine war noch klein genug, um irgendwie rumreisen, und der Große war noch durch Studium flexibel genug zu sagen, hey, wir machen jetzt mal irgendwie mal was zusammen, war aber nicht so oft irgendwie möglich. Und dann kam als nächstes so ein bisschen die Frage, was ich denn so als Verein mir überhaupt vorstellen könnte. Du warst jetzt in Freiburg, du warst in Aachen, du warst Kiel und so weiter. Ne, so. Und da habe ich gesagt, ja, wo ich glaube, irgendwie ein Stück weit, was zu mir passen könnte, wäre tatsächlich irgendwie St. Pauli, aber es ist eigentlich da, die sind vernünftig unterwegs. Wir waren, glaube ich, Dritter im Winter und, glaube ich, so mit Markus und Uwe und so weiter, glaube ich, gerade sogar noch irgendwie von nicht allzu lange Zeit davor die Verträge irgendwie verlängert gehabt und so. Ja. Und von daher war das dann für mich erstmal gar nicht so greifbar, sondern so einfach nur so dahergesagt. Und daher war ich dann doch einigermaßen erstaunt. Ich weiß gar nicht, was im März, April, ich bin mir gar nicht so ganz sicher, wann das dann nachher irgendwo war. Ich glaube, der Trainerwechsel zu Jos war dann aber irgendwie schon vollzogen und so. Und da hat man dann gemerkt, oh, da ist jetzt doch irgendwie ein bisschen Thermik und Dynamik drin. Und dann hat sich die Dynamik verstärkt. Oke hat mich da gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte irgendwann im Sommer. Und jetzt bin ich im siebten Jahr hier.
Ja, sehr gut. War, glaube ich, damals unser Glück, würde ich sagen. Ich hoffe mal deins auch. Werden wir nachher noch sehen, wie deine Einschätzung zu der Lage ist. Unser Glück damals in der Situation war, glaube ich, dass die Konstellation hier so ein bisschen ähnlich war. Ne? Mit Markus Kocinski als Trainer und Uwe Stöver, wo der Trainer nicht mehr die ganze Rückendeckung im Verein hatte. Und Uwe Stöver dann am Ende deswegen auch wohl gegangen ist, gehen musste. Genau, und dann bist du... Würde mich tatsächlich mal interessieren, du hattest schon die Idee, St. Pauli ist ein Verein, der könnte zu mir passen, aber wer meldet sich bei wem? Wie funktioniert das?
Also es gab ich nicht bei mir.
Es gab Zeiten, da hat man im Kicker eine Annonce geschaltet, wir suchen einen Manager. Ja, das war da wahrscheinlich nicht
mehr so. Nachfolger bin ich geworden in Aachen, von Jörg Schmattes.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Ah, okay.
Lustig, ja. Ich kenne die Geschichte tatsächlich, ich kenne sogar die Anzeige, die bewahrt man sozusagen irgendwo in Aachen in irgendeinem Archiv auf. Das war tatsächlich so. Also bei mir, also ich habe weder als Spieler noch dann in anderer Funktion irgendwie jemals einen Berater gehabt oder so einen Agenten im Hintergrund und sage, hey, klopf mal da ab und klopf mal da ab. So bisher, so zu meinem Glück sozusagen, sind die Vereine immer von sich aus darauf gekommen, mich vielleicht mal zu kontaktieren. Und das war auch in dem Fall so. Es gab ja, sag mal, Verbindungen oder Berührungspunkte, sag mal, zu diesem Verein hier durch, sag mal, Andreas Rettig, ja, das war ja, sag mal, der ab 98 mehr oder weniger mein Chef dann, als ich so in diesem Übergang vom Standby-Profi immer mehr auf der Geschäftsstelle dann praktisch im nächsten Schritt so diese Projektverantwortliche für dieses NLZ und diese Fußballschule wurde. Und Oke hatte auch zwar eine kurze, aber doch irgendwie eine nachhaltige Verbindung nach Freiburg aus seiner Journalistenzeit. Da gab es mal eine ganz, ganz ambitionierte Zeitung, die Zeitung zum Sonntag, die war so ein bisschen als Konkurrenz vielleicht irgendwie zur Badischen Zeitung irgendwie mal ins Leben gerufen worden mit einer phänomenalen Sportredaktion, wirklich mit richtig, richtig guten Leuten. Also Uli Fuchs ist da, der ist heute noch viel im Umfeld, Homepage, redaktionell und so weiter für den SC Freiburg macht. Christoph Kieslich, jetzt glaube ich bei der Basler in Zeitung oder so, auch viele Dinge von Uli Fuchs gibt es zu Christoph Biermann wieder Verbindungen, die zusammen das Buch und so weiter, die Fußballmatrix und in diese Gruppe und diese der Redakteure sozusagen kam dann auch Oke für, glaube ich, ein knappes Jahr, ein knappes Jahr war er da, dann irgendwie nur dabei, damals, glaube ich, von der Taz kommt. Und über diese Verbindung zu Uli Fuchs und glaube ich, regelmäßige Besuche der Familie Göttlich irgendwie in Freiburg, gab es dann auch mal irgendwie eine Begegnung in der Fußballschule während der Bauzeit und so. Und so gab es so ein paar Berührungspunkte, wo er sich besser irgendwie kannte. Ich weiß tatsächlich nicht, müsste man Oke oder die Leute selber fragen, wer hat den finalen Impuls gegeben hat oder so, mich zu kontaktieren. Ich weiß es in Aachen nicht, ich weiß es in Nürnberg nicht, weil es gibt dann halt immer, irgendjemand ruft mal an und sagt, ja, wir können ja mal sprechen und dann können wir mal schauen, ob die Dinge zusammenpassen und so war das dann auch hier.
Und dann habt ihr gesprochen, quasi in dem Kreis mit Oke und Andreas Rettig damals? Oder
in unterschiedlichen Konstellationen, also ich muss eine Chronologie irgendwie zusammenkriegen. Es war auf jeden Fall auch damals noch mit im zweiten Gespräch dann auch mit Roger Hasenbein, ich glaube Sandra war noch dabei, aber ganz der Aufsichtsrat noch in einer anderen Konstellation. Dass da schon so die Erstgespräche waren, dann schon mit Oke, dann mit Andreas und dann, als man so gesagt, okay, das könnte vielleicht irgendwo hinführen, war dann quasi auch, sag mal, die Gespräche dann auch mit dem Aufsichtsrat dann irgendwie, glaube ich, die gehören da auch obligatorisch oder was, ich habe so klar umrissenen Prozess, aber natürlich sind jetzt zustimmungspflichtige Themen, wenn ein Sportgeschäftsführer, Geschäftsleiter irgendwie bestellt wird und so. war dann irgendwo nach ein paar Wochen nach irgendwo klar, dass das zum Sommer hier losgeht.
Ja, super. Und wie sieht das denn inhaltlich aus? Also stimmt man sich ab über kurzfristige Ziele? Wie wollen wir hier starten? Was sind die ersten Schritte, die wir machen wollen? Bis hin zu auch langfristigen Zielen. Wo wollen wir hin mit dem Verein? Wird sowas gleich am Anfang abgesteckt, ob man da zueinander passt?
Ja, mit der Erfahrung, sag mal, bin ich auch ehrlich, in Aachen habe ich zu wenig Fragen gestellt. Also dahin bin so, wie geht es euch denn so irgendwie insgesamt? Weil das war dann relativ schnell, aber es hängt auch ein bisschen immer von den Strukturen ab. Also in Aachen hatte damals einen hauptverantwortlichen Geschäftsführer. Also es gab dann auch ein Aufsichtsratpräsidium, aber es gab nur einen Geschäftsführer. Also nicht wie so in den Vereinen manchmal so diese Zweiteilung, Sport und Und auch Jörg Schmadtke oder so, da war da eigentlich im Prinzip, was er da Sportdirektor eigentlich dem Geschäftsführer Sport irgendwie unterstellt. Und der hat mir erzählt, hey, wir sind jetzt im neuen Stadion, in den letzten Zügen und das die Planung, die Finanzierung, das steht alles und so weiter und so weiter. Ja, fußballerisch sind wir so dazwischen. Ja, Fußball kann ich einordnen, aber Wirtschaft würde mich interessieren. Funktioniert das alles mit dem neuen Stadion? Das war dann schon ein paar Dinge, die zusammenkamen, sagen wir, die jetzt nicht unbedingt der damalige Geschäftsführer zu verantworten hat, aber das sind also sehr, sehr viele Details. Da hinten dran wurde ein Parkhaus, also nur so als kleine Anekdote, hinten dran, hinter dem Stadion gibt es ein Parkhaus. Das ist natürlich, sagen wir, wenn du ein Stadion baust, musst du in der Regel irgendwelche Parkplätze irgendwie nachweisen. Und da gab es auch so einen Verkehrsverbund und Verkehrsbetriebe in Aachen, die wollten sozusagen dieses Parkhaus bauen, finanzieren und dann auch irgendwie betreiben. So keine Ahnung, 3,5 Millionen oder so irgendwie Kostenpunkt und so. Und die haben dann so mal im laufenden Betrieb dann auf einmal irgendwie dem Geschäftsführenden vom anderen erklärt, da wir haben jetzt nochmal geguckt, das CHIO, das Reitturnier da hinten, das ist auch nur einmal im Jahr. Die großen Einkaufszentren dagegenüber, Möbelhäuser, die brauchen jetzt nicht unbedingt die Parkplätze. Wir haben so mal nochmal gerechnet, das funktioniert nicht. Auf einmal, aber die Baugenehmigung sah Parkplätze vor, also musste der Verein das Parkhaus bauen, hat auf einmal wieder 3 Millionen mehr auf dem Tacho. Das
ist eine Herausforderung.
So, Zinsphase, dann so sportlich eher, man hat es gebaut oder geplant, in der Zeit, wo man gerade mal in die Bundesliga aufgestiegen war, mal international seine Europapokalspiele in Köln ausgetragen hat und so. Und da hat man halt dann gedacht, jetzt brauchen wir auch so ein schickes Stadion. Der alte Tivoli war schon irgendwie cool, aber da war natürlich auch irgendwo nicht zukunftsträchtig. Deshalb die Entscheidung für ein Stadion, vielleicht ein neues, schon okay. Aber es ist halt nachher finanziell aus dem Ruder gelaufen, ja. Was Baukosten und so. Und deshalb ist es schon, auf deine Frage zurückzukommen, dass ich dann bei St. Pauli oder in den Gesprächen schon ehrlich war, dass ich gesagt habe, ich verstehe eure Mannschaft nicht so richtig, wo ihr hin wollt, wo ihr selber euch irgendwo einordnet, weil, sagen wir, die größten Schwierigkeiten oder Probleme oder so, die einem dann immer wieder begegnen, und das war in Aachen irgendwie extrem, dass du die Erwartungshaltung und eine realistische Einordnung oder sagen wir, was die Realität abbildet oder so, wenn die zu weit auseinander liegen und du nicht irgendwie irgendwo hinfindest zu sagen, ja, da würden wir gerne hin, da sehen wir uns, was ist unsere Konkurrenz, was muss passieren, um da hinzukommen, wo sind da eventuell Schwierigkeiten, was ist denn schon ambitioniert und was ist völliger Wahnsinn. Und deshalb war ich dann schon auch so, dass ich gesagt habe, es hängt jetzt sehr stark davon ab, weil Jos war ja zum Zeitpunkt schon Trainer. Ich sage mal, Jos mit seiner Idee, wie ich ihn kenne über viele Jahre, sag mal, als Trainer von den Stationen und diese Mannschaft, halt, glaube ich, ist schwierig.
Er war nicht so richtig vom Kader überzeugt, offensichtlich. Das hat er relativ schnell deutlich gemacht.
Das hat er nochmal sehr deutlich, also mir in einem Vorgespräch haben wir schon irgendwie sehr deutlich, da waren wir, was auch okay war, weil da waren wir ja zu zweit oder zu dritt oder was auch immer. Er hat es aber vor dem ersten Spieltag dann auch nochmal irgendwie jeden, der es bis zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, auch nochmal gesagt,
war schon speziell.
Auf der PK oder so. Ich weiß gar nicht, ich war irgendwo auf dem Weg, irgendein Spiel gucken, da war, glaube ich, die Spieltags-PK, weil wir haben Sonntag, da gab es am Montagabend in Bielefeld gespielt, yeah. Und da war die PK davor und hat mich damals irgendwie noch Anne angerufen und sagte, ich glaube, wir haben so ein bisschen ein Problem, was ist passiert? Und dann hat sie mir dann den Mitschnitt sozusagen von der PK einmal rübergeschickt und da habe ich gedacht, okay, das wird spannend, aber so das zusammenzukriegen, es gab viele Aspekte von Jos und so, der Inhalt, die waren auch richtig und das, was ich sag mal gegenüber dem Aufsichtsrat, dass ich glaube, mit dem Trainer und das, was wo der Verein dann auch sieht, sag mal, auch in der zweiten Liga oben mitzuspielen, wenn wir aufsteigen zu können, das wird eine Zeit brauchen. Ich denke, diese 3 oder 4 Transferperioden in der Regel, es sei denn, ihr sagt, ihr habt Möglichkeiten, was ich mir nicht vorstellen kann, dass wir auf einen Schlag mal irgendwie 20 Spieler austauscht oder so, ne? Wie das andernorts vielleicht passiert, unter anderem auch nicht unwesentlich bei unserem letzten Gegner passiert ist im Sommer. Ja. Er kam halt mal irgendwie in Verein um die Ecke, hat 20 Millionen für Stach, auch eh schon gute Möglichkeiten, und die haben sie aus meiner Sicht auch jetzt vor dem Spiel schon und danach umso mehr sehr sinnvoll eingesetzt, und mir war das klar, das wird hier nicht möglich sein, also du kannst nicht auf einmal mit Transferbudget hantieren, also musst du mit dem Trainer möglichst versuchen, eine Einheit, eine Idee zu entwickeln, die an diesen Standort passt, und dann gucken, was ist denn dann Spielern da und was muss man dem vielleicht dann noch irgendwie hinzufügen, dass das dann tatsächlich irgendwo in einer Zeitschiene von 2-3 Jahren oder so sich in die Richtung entwickeln muss. Und die Geduld muss eigentlich jeder Aufsichtsrat, jedes Präsidium im Prinzip haben, wenn du irgendwo startest, zu sagen, okay, mal eine Bestandsaufnahme, wo wollen wir hin? Was sind so die Schritte, die passieren müssen, um hinzukommen? Und je nachdem kannst du es eventuell, auch nicht immer, mit etwas mehr Geld etwas beschleunigen, aber auch nicht irgendwie zwingen, dass du sagst, es funktioniert dann, wenn du einmal auf alles um 180 Grad drehst. Und von daher war das schon, waren das gute Gespräche oder so. Das hat dann auch relativ schnell so nach meiner Anfangszeit in so, ich sag mal, Strategiepapier, das vielleicht hört sich dann immer so hochtrabend an, aber dass man schon mal gesagt hat, okay, Präsidium, Aufsichtsrat, wir schreiben mal ein bisschen was auf, wo wir sind und was wir in den verschiedenen Bereichen, Abteilungen, die es hier gibt oder so, eigentlich auch erreichen wollen, und das natürlich gleichermaßen für den Sport. Ich sag mal, so eine Top 25-Thematik mal raus entstanden, ne? So sagen, okay, in den nächsten 5 Jahren häufiger mal irgendwie 7., 8. oder besser zu sein in der 2. Liga, und es schließt ja auch mal mit einsteigen zu können, und finde ich, das hilft dann. So, dann immer mal wieder zu überprüfen oder so, ist man da auf diesem Weg noch, wenn man davon abweicht oder so, warum ist es so? Und das war schon erkennbar, dass ich, glaube ich, in dem Verein große Teile, auf jeden Fall damals im Aufsichtsrat, auch Präsidium, da auch Lust hatten zu sagen, hey, lass uns mal auf was wirklich irgendwie committen, um denen folgen, um nicht immer vielleicht dann immer springen, ins Springen zu kommen und nachher wieder irgendwie Luftschlösser zu bauen, von irgendwas zu träumen und immer zu wissen, uns fehlt noch so viel und uns fehlt bis heute noch einiges, um Bundesligist auf Dauer sein zu können. Ja. Aber das kommt vielleicht später noch.
Oh, das ist ein ganz spannender Punkt, Tim. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich einmal kurz vorgreife. Ja, wir wollen dann nachher thematisch nochmal darauf zurückkommen, aber weil du gesagt hast, 20 Spieler hättest du gerne auf den Schlag ausgetauscht, wenn du gekonnt hättest, beziehungsweise du warst auch nicht wirklich zufrieden mit der Kaderzusammenstellung. Das heißt, dann machst du am Anfang quasi schon einen großen Plan, und da würde mich tatsächlich interessieren, was ist dann deine Vision beim Aufbau einer Mannschaft? Also ich gehe davon aus, dass in allererster Linie sportliches Potenzial wahrscheinlich der Punkt ist, der für dich wesentlich ist, aber ja sicherlich auch charakterliche Eigenschaften, Teamchemie, Teambuilding und so weiter. Ist es so, dass du dafür schon am Anfang die Vision hast und dass du genau weißt, worauf du hinaus arbeitest beim Aufbau eines Kaders?
Schon, ich glaube, man hat danach irgendwie auch Erfahrungswerte, so ein bisschen die so eine Struktur von einem Kader vielleicht aussehen sollte. Aber es sind dann, ich sag mal, ich komme jetzt nicht her und habe praktisch so eine Streichliste oder so gehabt oder was auch immer. Ich habe eher, sag mal, aus der Entfernung, sag ich mal, wirkte das für mich nicht stimmig. Aber so gucke ich auf jeden Fall ein, aber ich kann mir nicht anmaßen, wenn ich nicht drin bin. So,
du meinst jetzt stimmig im Sinne von erstmal dem sportlichen Bild, das du hast?
Oder? Die Ambitionen, die Ziele, was man eigentlich wollte. Man war dann vielleicht dann selbst auch bei Markus oder so. Ich fand, das war damals, glaube ich, war im Winter 3., habe ich ja gedacht, puh, das so gut sind die eigentlich nicht. Weil ich habe ein paar Spiele gesehen, wo ich sage, da sind die Ergebnisse besser als das, was ich insgesamt an spielerischen Leistungen irgendwie gesehen habe. Auch so hast du einfach irgendwie das Momentum gehabt, ob das nachhaltig trägt und so, bis zum Ende dabei. Und da siehst du ja, dann ist es so ein bisschen weggebrochen, glaube ich, so Derby-Niederlagen und dies und das. Und auf einmal kam dann, ist es zusammengestürzt. Dann hat man Jost schon noch mit der Idee verpflichtet. In den letzten Spielen schafft man mal den Turnaround, weil der Abstand war dann doch noch nicht ganz so groß. Und wo es dann am Ende hinging, hat man ja dann auch gesehen. Aber ich sag mal, das ist dann eher, sag mal, die zweite Liga war ja auch mein Zuhause mit Nürnberg und so, und da gab es auch Begegnungen, deshalb konnte ich die Mannschaft, die Liga, die Konkurrenz, was machen andere, wir haben das vielleicht in Nürnberg gemacht, konnte ich das schon irgendwie einschätzen, ohne jetzt irgendwie zu sagen, ich gucke mir den Kader an und streiche da jetzt mal munter 20 raus oder so, und die würde ich gerne lieber morgen als heute aussehen, sondern ich will das gerne so mit dem Trainer, wo ich so ein bisschen einschätzen konnte, wie er früher gespielt hat, was zu ihm passt, eher so ein bisschen höher verteilen, umschalten und so weiter, weil das wird nicht passieren oder funktionieren mit einem Fußball bei einer Mannschaft, die bei Markus ein bisschen anders agiert hat. So, und
eher konservativ.
Und, ja,
oder?
Aber Markus, er hat aber trotzdem auch Erfolg gehabt und so, muss man auch immer sagen. Er hat jetzt auch in 60 gewinnt sein Spiel, das ist mit Wiesbaden und so. Er hatte auch an seiner Karlsruhe eine gute Station gehabt und ich mag ihn auch wirklich sehr. Aber das sagt er gar nichts darüber aus. Es muss nur stimmig sein und dann nachher in der Entwicklung, was sind denn jetzt die nächsten Steps und so. Und da habe ich gesagt, also wenn der Jos Fußball oder wie Jos sich das vorstellt, dann wird es wahrscheinlich eine ganze Weile dauern, bis man das so umgesetzt bekommt, wenn ich mir den Status quo anschaue. Und es war halt, es war ein riesiger Kader. Und weil auch noch so viele verletzt waren, wurde der Kader immer größer. Also allein, weil man ständig irgendwie, okay, gut, dann müssen wir den nächsten aus der U23 hochziehen, dann müssen wir den nächsten, und da waren ja auch gute Sachen dabei, so mit, was ich, mit Conte oder was auch immer. Ne? Da haben ja dann auch ein paar Jungs wirklich dann auch diese Chance irgendwie genutzt oder so. Aber das hat ja noch nichts Planvolles, sondern im ersten Anlauf war das eher, hey, wir brauchen einen Stürmer, okay, oder mit Innenverteidiger war das erste Thema, also haben wir damals Østigard geholt. Ja. Okay, der Brian ist so eine Leihstation, ist natürlich ein junger Spieler, aber der hat natürlich richtig Potenzial. Dann kam Jokeris noch dazu, Spieler Penny und so ein Konsort. Also es waren dann Jamie Lawrence, es waren lauter so Dinge, wir haben eigentlich immer auf reagiert, was wir gerade nicht hatten. Und deshalb waren wir da noch eine ganze Ecke von entfernt oder so, ne? Weil je länger ich dann nachher auch in der Zusammenarbeit oder so mit Jos dann auch gemerkt habe, er hat einfach diese Geduld nicht. Er hat total verstanden, was ich ihm gesagt habe. Also auch, und auch gesagt, ja, das ist gut, ich verstehe, okay, wir können jetzt nicht alles heute erledigen, sondern es wird eher ein Stück, eine Zeitstrecke dauern, aber je länger das dann ging, je weniger Geduld hatte er. Ja, natürlich kam, es war ja diese ganze Saison, mit Josef war es irgendwie wie eine Achterbahnfahrt irgendwie gewesen. Ne? Muss man am Anfang, vor dem ersten Spiel, zerlegte den Laden hier. Dann haben wir trotzdem noch, sagen wir, für das, was da auf dem Platz stand, irgendwie, Conte, Diamantakos, weil Ferma noch aus dem Kreuzbandriss noch nicht wieder fit war. Deli, Finn, Ole Becker, Rio, Park hat, glaube ich, hinten rechts gespielt, Avevoa auch lange verletzt, erstes Spiel, Knoll, Bubala, Robin Insua, der im Tor, auf der 6, dann haben wir da, Horni, nach, glaube ich, eineinhalb Jahre Verletzung, Krankheit oder so, hat auf der 6 quasi, so in dem 4, also hat er da wieder gespielt, und da waren welche dabei, die waren eigentlich fast noch nicht in der Lage, 60 Minuten irgendwie darzustellen, und so sah das nach außen, nach 60, 15 Minuten, da ein Krampf und da ein Krampf, und da haben wir irgendwie gewechselt, und haben dann tatsächlich da irgendwie noch einen Punkt entführt oder so. Ne? Und glaube ich, Conte das Tor gemacht, aber dann im zweiten Spiel führt, da musste es dann schon wieder, da hat Finn Ole Becker raus, dann hat er umgestellt, glaube ich, Miyaichi von rechts ins Zentrum gezogen, Bednarczyk dann irgendwie angefangen.
Das waren zwei Reise die Vergangenheit.
Borny konnte nicht spielen, dann haben wir aus der U23 Hoffmann oder so.
Ja, Niklas 6. Hoffmann.
Und dann hat sich so im Überfluss, glaube ich, Jackson Avevoa dann irgendwie schwer verletzt, ja, und so. Ne? Und dann musste Horny wieder. Also nur mal irgendwie zu sehen, wir waren eigentlich nur die ganze Zeit, ich würde sagen, das erste Jahr hatte fast nur was mit Schadensbegrenzung oder so zu tun, weil Corona, als gibt es mal Doppel-Derby-Sieg, ne? Deshalb mache ich so diese Achterbahnfahrten, dann haben wir mal wieder Phasen gehabt, wo wir 5, 6 Spiele nicht verloren haben, so 3 Siege, 2 also, oder 3 Unentschieden, 30, irgendwas so in der Art, hast du gedacht, vielleicht gehen wir jetzt doch wieder so ein bisschen Boden. Da kam aber die nächste Phase von 8 Spielen nicht gewonnen. Und so dann immer mehr so ein bisschen bei Jose die Erkenntnis, das, was wir hier erreichen wollen, und mit Corona ist es dann im Prinzip komplett weggebrochen. Er hatte dann auch, muss man schon sagen, auch mit den älteren, erfahrenen Spieler und so weiter, hat dann auch irgendwie auch gebrochen und hat dann angefangen, einen Jungen nach dem anderen irgendwie rein, ne? So die Feeds und so weiter, die haben alle davon profitiert, aber ich habe schon noch gesagt, er muss dran denken, ein paar Punkte werden wir noch brauchen, dass wir am Ende die auch sicher die Klasse halten, und die war so sicher nicht, weil er war lange davon überzeugt, dass die Liga gar nicht mehr angepfiffen wird, so, weil Holland hat aufgehört, und ich habe gesagt, es wird alles, in Deutschland wird alles dafür getan, dass es nicht passiert, weil das für einige Vereine der sichere Kollaps wäre, also werden die alles dran setzen, dass wir wieder spielen werden, und so sollten wir eigentlich uns auch, wenn es geht, auch in kleinen Gruppen von 3, 4, 5 Spielern und so weiter vorbereiten, und ich weiß gar nicht, ich glaube, es war hier, was, Regensburg oder so, ich glaube, unentschieden gegen Regensburg. Also in Karlsruhe noch ein Punkt, dann unentschieden hier gegen Regensburg, war dann zumindest vorletzter Spieltag oder so sicher, dass nichts mehr passieren kann. Und dann haben wir als krönenden Abschluss in Wiesbaden verloren. Und zwar hoch und hoch verdient. Und dann war schon auch in der Phase klar, dass um da hinzukommen, sagen wir, gemeinsam was entwickeln zu wollen und was nach vorne und das auch über eine Zeit und planvoll und schrittweise und so weiter, das war mit Jost dann nicht mehr möglich. Und es war zu Corona, zu der Saison, zu Jost mit allem und so, war dann schon wichtig, sag mal, auch auf so Dinge zu achten, muss man sagen, was bringt denn überhaupt wieder diesen Verein aber in so eine andere, positive Richtung? Also vom Gesamtgefühl erstmal, mal gar nicht so sehr noch auf dem Platz. Und das konnte Timo ganz sicher. Und das hat man auch gemerkt, dass damit schon allein mit der Entscheidung, weil viele gedacht haben, der wird auch wieder irgendwie einen holen und dies und das und so. Und Timo war da so positiv besetzt, dass das schon dann auch gemerkt hast, so vom ersten Tag auch an der Kollau oder auch im ganzen Verein schon auch so eine Aufbruchstimmung entstanden ist.
Ja.
Und dann kam man erst so in die Phase, dann zu sagen, okay, wie wollen wir eigentlich die Themen entwickeln? Weil du meinst, ich komme dann hin, habe 20 Spieler, die ich schon austauschen will, habe dann drei Namen hinten dran, durch die ersetzt werden. So ist es nicht, sondern die Dinge entwickeln sich dann tatsächlich auch so, weil ich mir auch noch nicht so ganz klar war, wofür wir Timo in Zukunft stehen wollen. So, ne? Du kennst ihn ein bisschen aus dem, auch wenn du da bist, aber U19, die hatten genauso Corona, das heißt so wahnsinnig viel, was die da im NEZ U19 gemacht haben, konnte ich zu dem Zeitpunkt auch nicht sehen. Ja. Es gab regelmäßig einmal in der Woche mit Roger Stills, den Hauptamtlichen und so weiter, einen Austausch über die Arbeit im NEZ und einzelne Spieler oder so, aber da kann ich, dass ich hätte sagen können, ne, wir haben uns in der Tiefe dann schon darauf ausgetauscht, wie wären eigentlich die Schritte und wie planen wir eigentlich jetzt so die Entwicklung dieses Vereins.
Timo Schulz ist ein gutes Stichwort. Du hattest vorhin schon gesagt, in Freiburg, da ticken die Uhren ein bisschen anders, da bildet man die selbst aus, auch die Fußballlehre. Das ist ja dann im Grunde ja auch irgendwas, was du übernommen hast mit Timo, dass man auch gesagt hat, so okay, U17, U19 Trainer, hier auch U23 ja auch mitgemacht und so, schon Co-Trainer gewesen, jemand mit ordentlich Stallgeruch, den ihr reingeholt habt. Ihr seid dann ein halbes Jahr gebraucht. Du hast ganz am Anfang gesagt, ich erinnere das auch noch, dieses Interview war das damals, wo du gesagt hast, ich brauche 4 Transferphasen, um so einen Kader auch richtig umzustrukturieren. Die 4. Transferphase ist die im Winter gewesen, als Timo Schulz noch Trainer war und viele schon gesagt haben, so ja, wie lange hält Bornemann an Schulz noch fest? Das war übrigens der Winter, wo Omar Mamouche zum FC St. Pauli dann auch gewechselt ist. Und dann ging es auf einmal aufwärts. Und ihr habt Timo und du mit allen, die da mit dabei waren, ihr habt ein wahnsinnig erfolgreiches Jahr 2022 gespielt. Habt dann nicht den Aufstieg geschafft, ganz knapp verpasst. Und ja, Ende 2023, ich bin schon wieder durcheinander hier.
Nein, die Jahre, ne?
Ende 2022 war dann die Zeit vorbei, es kam zur Trennung, Timo Schulz wurde entlassen und
also als Eselbrücke, die WM, die sagen um oben in Katar nehmen.
Ja, ja, stimmt.
Das ist eine gute Brücke.
Das ist ja, du hast es vorher schon gezeigt, Robin Himmelmann hat auch den Verein, wurde freigestellt, war auch sehr beliebt im Verein. Und dann Timo Schulz, das mediale Echo und auch von Fanseite das Echo, was da gab, da gehe ich mal von aus, damit hast du wahrscheinlich auch gerechnet. Was hat dich damals überzeugt, dass das richtig ist, diese Entscheidung? Weil das ist ja durchaus so, dass, ich würde mal die These aufstellen, viele Personen in deiner Position, die würden eher die populäreren Entscheidungen treffen, um ihren eigenen Job auch zu retten letztendlich.
Bist du jetzt in der Phase praktisch der ersten Saison mit Timo oder dann praktisch schon bei der Trennung angekommen im
22? Naja, also das ist ja beides schon, also das eine an Timo Schulz festzuhalten in dem ersten Winter, wo es ja noch nicht lief, wo es dann aufwärts ging, da war ja sozusagen auch der ja durchaus medialer Druck vorhanden, wo man gesagt hat, so ja okay, die Mechanismen des Fußballs sind ja, der Trainer wird jetzt entlassen, das passierte nicht, ihr habt dann stattdessen Leute wie Erik Smith zum FC St. Pauli geholt und dann ja, kurz vor der WM dann Timo Schulz zu entlassen, der ja extrem beliebt war und auch noch ist am Millerntor. Robin Himmelmann zwischendurch als Beispiel auch noch. Das sind ja einfach Entscheidungen gewesen, die auch extrem unpopulär teilweise waren. Und,
ja. Also Timo, das muss man dann auch praktisch mit dem Beginn von Timo, war ja die Situation so, wir hatten ja immer noch das Jahr nach Saison nach Corona. Ja. Wir haben Mats davor im Winter sozusagen ja eigentlich verkauft, aber haben für wirklich eine gute Ablöse, weil der konnte vielleicht als einer der wenigen, dann trotzdem war es ja ein Segen, sag mal, unter unter Jos, das wird ja auch vergessen, in einer etwas anderen Positionierung.
So. Endlich im Zentrum, ja,
genau. Und hat auf einmal Tore geschossen und Tore vorbereitet. Und dadurch kam er auf einmal aufs Tableau, sagen wir, für vielleicht dann Vereine, jetzt wie Gent oder so in Belgien. Und die haben uns 3 Millionen oder so im Winter geboten. Und da hat Jos dann auch nicht gesagt, nein, das ist wichtig und so. Das ist er mitgegangen und sagt, okay, weil ich gesagt habe, Jos, dann das müssen wir machen, weil der will das ja eh. Und wenn wir jetzt Mats dann auch machen, dann haben wir einen gewissen Spielraum, um Dinge, die wir beide uns vielleicht dann vorstellen, irgendwie umsetzen zu können. Wir geben einen ab und können vielleicht 3, 4 verschiedene andere Dinge machen, die jetzt vielleicht noch dauern würden bis. Und da war er natürlich dabei. Durch Corona hat sich das dann leider dann auch zerschlagen. Das hat dann Jos nachher auch irgendwie gemerkt, dass wir haben die Mittel nicht, der Verein, das muss auch mal, ist auch klar, wir haben andere Zeiten, da muss eben auch eine Ablösesumme von einem Deli irgendwo herhalten, damit der Verein über die Runden kommt. Und deshalb war das dann natürlich auch gut, dass Timo mit dieser positiven Art auch die Überzeugung war, ja, nicht jeden oder so, aber da sind schon ein paar in dieser Mannschaft, die glaube ich, die kriege ich in eine andere Richtung gedreht oder so, ne? In einer anderen Ansprache, wie sie vielleicht jetzt bei Jos der Fall war, mit ein paar Anpassungen und so weiter. Ne? Und habe ich gesagt, ja, ich kenne jetzt die Mannschaft ein Jahr, ich habe beim einen oder anderen vielleicht dann irgendwie meine Zweifel und trotzdem habe ich nichts dagegen, wenn du das schaffst, weil das möglich ist. Das ist manchmal durch einen Trainerwechsel, durch einfach eine andere Stimmung, eine Zusammensetzung, eine Anpassung in das System, dass das funktionieren kann. Und wir haben dann aber trotzdem in dem ersten halben Jahr, sagen wir mit Timo, dann schon auch gesehen, dass viele Dinge sich dann halt auch nicht so ergeben haben, wie er es geglaubt hat, ne? Dass er, sagen wir, oder meinte, wir kriegen das in bessere Spur, dass wir einfach sagen, das sind halt einfach Begrenzungen, Beschränkungen beim einen oder anderen, die irgendwo in dem Schnitt vielleicht oder im unteren Drittel oder so der Liga sich bewegen. Wenn die Ambition, wenn wir sagen, Top 25, dann heißt es irgendwie oberes Drittel, zweite Liga. Wenn wir das schaffen wollen, müssen wir in nahezu allen Bereichen, also mal jetzt alles, was um diese Mannschaft rum passiert, vielleicht haben wir das Stadion, aber haben wir die Trainingsinfrastruktur nicht, aber nur allein auf den Kader bezogen, sollten wir versuchen, zumindest in allen Mannschaftsteilen eine gewisse Anzahl von Spielern haben, die vielleicht anhand ihrer auch objektivierbaren Daten oder so in diesem oberen Drittel im Liga-Vergleich sich bewegen oder so, ja? Sonst wird es schwierig. Und manchmal können sich daraus solche so Outperformer irgendwie ergeben, aber am Ende kannst du dann auch 24 Stunden und so weiter dann auch mit der Mannschaft dich irgendwie beschäftigen, ist dann schon auch die Substanz in dem Kader auch ein Stück weit ein beschränkender Faktor, auch wenn du richtig gute Trainerarbeit leistest. Und dann haben wir nach dem halben Jahr dann zum Winter hin, wo wir gedacht haben, oh, unser nächster Trainer, ich sage, Timo, wir haben das halbe Jahr, wir haben ja viel über die Mannschaft gesprochen und so, was wichtig ist, dass wir jetzt ein gemeinsames Verständnis dafür haben. Ich habe jetzt 1,5 Jahre, du hast ein halbes Jahr, einige kennst du länger. Jetzt haben wir aber irgendwie ein Problem, da sind ein paar dabei, wo wir sagen, die werden uns nicht helfen können auf dem Weg, wo wir hinwollen. Die du lange kennst, vielleicht sogar auch persönliche Beziehungen stehen, vielleicht so mit einem oder anderen gespielt oder und trotzdem musst du das für dich entscheiden oder so, weil ich der Meinung bin, wir müssen diese Entscheidung auch treffen. Und da war jetzt auch ein Robin mit dabei und da hat es ein paar andere vielleicht dann Spieler, die dann dadurch gemerkt haben, oh, wenn das jetzt gemacht wird, wenn der Spieler kommt und so weiter, hat das auch Konsequenzen für mich. Und Timo hat dann die absolute Bereitschaft auch gehabt, auch wenn das für ihn nicht einfach war, dass wir diesen Schritt vollzogen haben mit Robin und Dejan geholt haben, Eric Smith, dann haben wir natürlich auch, sag mal, Rodrigo schon im Sommer dazu, Salazar dazu geholt gehabt. Eric Smith war, wie du schon gesagt hast, ein ganz wichtiger. Guido, der schon im Sommer da war, sich aber dann im ersten Spiel verletzt war, dann auf einmal dazu kam und Omar und so. Und dann war das halt nicht. Ich sage, wir haben nicht immer gesagt, ja, wir haben ein bisschen Pech, der Ball ist an Innenpfosten wieder rausgesprungen, jetzt geht er an Innenpfosten und rein. Sondern wir haben ein paar grundlegende Dinge in dieser Mannschaft auch verändert, auch mit den Spielern, mit anderen Ambitionen hat sich was im Spirit und so weiter in dieser Mannschaft verändert. Und das war sehr, sehr gut. Und deshalb haben wir dann auch diese Rückrunde so spielen können, wie wir sie gespielt haben. Also wir sind dann so mit ein paar Veränderungen, aus einer, glaube ich, Halbserie mit einem Schnitt unter einem Punkt oder so, auf einmal in Regionen knapp an die 2 Punkte im Schnitt und so weiter rangekommen. Und diesen Spirit und diesen Drive und so konnten wir dann irgendwie mitnehmen, haben dann da aber dann auch weitergemacht. So in der nächsten Etappe, wer kommt dann, glaube ich, Jakov oder so, war das dann, glaube ich, der Jahrgang, wo Jakov, Nico und so weiter dazu kam und so, dass wir gesagt haben, jetzt machen wir weiter, nicht Dejan allein, das ist den Nächsten, den kennen wir, dann können wir aus der dritten Liga, aus Wiesbaden und so weiter, die Dinge machen, dass wir sagen, wir machen irgendwie weiter Und dann haben wir diesen Drive auch mitgenommen, haben dann, weiß ich gar nicht, die erste Hinserie dann der Folgesaison, haben wir auch richtig Punkte, war vielleicht sogar die beste. Und dann ist es aber dann wir haben es dann immer so jahrübergreifend, also Rückrunde sehr gut, Hinrunde sehr gut. Dann haben wir wieder eine sehr gute Hinrunde gehabt und es ist uns dann in der Rückrunde so massiv weggebrochen. Ich glaube, das war sogar die beste Hinrunde und fast wieder eine Rückrunde auf dem Niveau, wie wir angefangen haben im ersten Jahr. Und das hatte schon ein paar Gründe und das ist einmal, du kannst das nicht immer, ich will auch niemanden, sag mal, schädigen und so weiter, auch gar nicht in seiner eigenen Karriere, aber es gab halt ein paar Dinge, die haben halt dann nicht mehr funktioniert und haben da ein bisschen den Weg verlassen, den wir eigentlich definiert hatten, wie die nächsten Schritte laufen sollten und das Ergebnis war, dass wir auf einmal wieder fast dahin zurückgefallen sind, wo wir angefangen haben, irgendwo, ne? als 15. irgendwo in der ersten Halbserie mit Timo, als 15. in der 22er Katar-Saison. Und dann war für mich, und das hätte ja der Verein, die Entscheidung lag letztendlich beim Verein. Ich wusste, dass es einmal das Präsidiumssitzung, es gibt noch, immer noch ein paar Nachwirkungen Corona, irgendein Aufsichtsrat, Präsidium wird immer irgendwie gewählt. Also sagen wir mal, das wird ein Thema sein, was hier hochkocht oder so. Aber es gibt halt einfach aus meiner Sicht nur zwei Möglichkeiten. Wir machen was anderes, dann bin ich bereit, dann mache ich das und dann werde ich das auch aushalten. Oder ihr könnt auch genauso sagen, dazu seht ihr euch nicht in der Lage, dann müsst ihr euch von mir trennen. Die Entscheidung kann ja der Verein oder können die Gremien da treffen. Und sie haben, sagen wir, ein Stück weit dann so, da konnte ich schon natürlich so ein bisschen offener die Dinge darlegen, die aus meiner Sicht irgendwie nicht funktionieren, war dann die Bereitschaft da, dem Weg zu folgen. Und auch vielleicht in der Phase mit dem Punktestand, ich glaube, wir waren einen Platz vom direkten Abstiegspunkt oder vom direkten Abstiegsplatz oder Relegationsplatz entfernt oder so, dann auch mit Fabian oder so diese Rückrunde oder diese dann auch mal die Rettung, sag mal, in der Rückserie und so weiter anzugehen. Und diese lange Pause durch Katar, die hat uns natürlich extrem geholfen, weil Fabian dadurch mit seiner Idee, mit seinem Ansatz einfach auch eine komplette Vorbereitung hatte. Und wir haben gar nicht so wahnsinnig viel an dem Kader dann irgendwie verändert. Wir haben, glaube ich, Karol dann im Winter noch von Zürich ausgeliehen und haben dann eine fabelhafte Rückrunde gespielt, ne, mit Fabian. Schon auch wieder verändert. Wir sind ja auch beim Timo mal hin und so weiter mit einer Raute, was dann sehr gut funktioniert hat, die dann irgendwann nachher auch wieder verschwunden ist und Fabian dann auf diese Dreierkette und so weiter dann auch umgeschwenkt ist. Und von daher war ich natürlich zu dem Zeitpunkt schon mir auch bewusst, was dann an der Mitgliederversammlung passieren wird oder so. Aber ich glaube, ich konnte das inhaltlich und so weiter begründen. Und das ist dann immer so sehr auf so eine zwischenmenschliche Schiene und so weiter. Sag mal, ich bin im Fußball gelandet oder auch mit Volker, weil ich immer sage, es macht irgendwie wahnsinnig Spaß, in so einem Fußball Dinge versuchen voranzutreiben, dass es sich verbessert so. Und dass man dann nachher auch was sieht, ob mal irgendwie was entsteht, ob die Plätze besser werden, ob man in der Tabelle weiter vorrückt, ob man ein paar Spieler hervorbringt und so. Und habe das eigentlich von meiner Sozialisierung, ich bin da eher mal in Freiburg oder in Nürnberg und so weiter, aufgrund der Tatsache, dass ich an den Trainern festhalten wollte, selber gegangen. Und dass dann ich nicht im Fußball damals zwingend irgendwie unterwegs war oder bin oder sozusagen, ich muss Freundschaften fürs Leben schließen, auch mit Timo nicht. Ich sage mal, es geht um die inhaltliche Arbeit, ihm die Möglichkeit zu bieten. Es war ja nicht so, dass er gekommen ist im Sommer und dann hat man ihn, so wie du sagst, dann im Winter nach einem schwierigen Start, sondern wir waren am Ende 2,5 Jahre zusammengearbeitet und dann war halt einfach für mich der Punkt, die Entscheidung, wir müssen in dem Punkt was verändern, weil ich die Mannschaft, wenn wir jetzt mal vergleicht Startpunkt 19, diesen riesigen Kader, mit was da alles mit rumgelaufen ist, mit der Idee, die wir hatten, dann auch mit diesem Kader, die wir dann sich 22 für mich dargestellt hat, aber rein gar nichts mehr zu tun hat. Ich sage, mit dem, damals 19 kannst du 15. werden, aber mit dem, den wir jetzt haben, nicht. Ja. Da war ich felsenfest von überzeugt, auch weil Idee und die Spieler dazu auch gepasst und gestimmt haben.
Ja. Und was hat dir damals die Überzeugung gegeben, dass es Fabian Hürzler ist, der das hinbekommt? Weil die Entscheidung war ja auf jeden Fall eine ziemlich mutige. Ich glaube, der war zu dem Zeitpunkt der jüngste Trainer in den ersten drei Ligen in Deutschland. Hat auch noch gar keine Lizenz, oder?
Er war in den letzten Zügen sozusagen.
Was war das damals, was dir gesagt hat, das ist der Mann, der das Potenzial aus dieser Mannschaft so rausholen kann, wie ich mir das vorstelle?
Also wie wir alle uns das vorstellen. Ich glaube, im Nachgang betrachtet wissen es jetzt wahrscheinlich mittlerweile die meisten, warum. Also das ist einfach. Und er war ja auch schon 2,5 Jahre Co-Trainer. Also von daher, und das ist ja der entscheidende Vorteil, den ich irgendwie habe, dass ich eigentlich jeden Tag an dieser Mannschaft, an diesem Trainerteam, an diesem ganzen Team, was ich da an der Kollau oder am Trainingsgelände bewegt, eigentlich dran bin, jeden Tag. Ich kriege das alles, ich kriege das mit, halte mich mit den Leuten. Und das Problem, oder was ist ein Problem beim Fußball, du kannst die Dinge, die da vor sich gehen, die du wahrnimmst und wie du sie einordnest, kannst du nicht nach außen transportieren. Das ist einfach nicht möglich. Ja. Ohne dann irgendwie entweder Leute zu stören oder was auch immer. Aber du musst halt versuchen danach, und das ist so, glaube ich, für mich so ein bisschen eine Devise, dass ich nach meinen Überzeugungen handle, nach dem, was ich sehe, was ich glaube, was aus der Erfahrung heraus oder so dann auch funktioniert, was irgendwo an einer Idee sich orientiert und dann auch mal auch mit Rückschlägen umgehen zu können und dann aber auch zu erkennen, wo auch eine gewisse Substanz da ist, die Dinge auch weiter voranzutreiben, wie jetzt bei Fabian oder so. Der ist einfach wirklich mit Fußball besessen, also das muss ja nicht immer was Negatives sein. Der hat so Lust auf dieses Spiel auch irgendwie gehabt und hat so gute Ideen und so weiter. Und auch wenn jetzt manche nachher irgendwie, ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt, da hat er sich ja nur genutzt und weiter vergrößert, sag ich, das mag irgendwie sein. Aber er hat alles, was er hatte in diese Zeit, die er hier war, reingelegt. Am Ende dann 4 Jahre, glaube ich, ne, mit 1,5 Jahre Cheftrainer, 2,5 Jahre, was er drin hatte. Und speziell in dieser Phase haben viele Elemente, viele Dinge und so weiter, die bis heute für uns Gültigkeit haben, sind mit Fabian gemeinsam an der Kollau entstanden. Und deshalb war das für mich, sag ich mal, nach 2,5 Jahren nicht die Frage, ob er inhaltlich dazu in der Lage ist, dass er eine Idee hat, also ja, die er mir sagt, so möchte ich es machen, das sehe ich mit der Mannschaft. Ich würde vielleicht dann irgendwie ein paar Dinge versuchen, irgendwie anzupassen, ohne, das muss man auch sagen, dass er Timo je in den Rücken gefallen wäre. Das hat er nie gemacht. Er hat seine Ideen dann angebracht, mir vorgestellt, wo ich ihn gefragt habe, kannst du es dir vorstellen? Er hat Timo gefragt, ob es für ihn okay ist, wenn er das machen würde und das Angebot annimmt, das zunächst ja mal interimsmäßig zu übernehmen, dann nach Weihnachten dann komplett. Und von daher war das so, die Sorge, die ich hatte, ist diese Unruhe, sagen wir, im Verein, das ist ja einfach durch Timo, die da entstanden ist, also dass der Rucksack zu groß wird, ne, dass du, sag mal, womöglich tatsächlich sowas jetzt entstehen könnte, wie sagen, wie kannst du, der hat dich hierher geholt, du fällst ihm in den Rücken. Und das war, finde ich, sehr wichtig, dass da der Fabian von Anfang an mit Timo auch offen drüber gesprochen hat. Und natürlich, sag mal, der Druck der Tabelle, und der ist ja schon auch nicht ohne. Ja. Ne, wenn du dann auf einmal merkst, oh, ich war jetzt irgendwie Co-Trainer, so kann es in der Rolle mal ein bisschen moderieren, aber jetzt muss ich sozusagen immer die Konfrontation direkt 1:1 mit den Spielern und alles, was mit so dranhängt, und bin eigentlich derjenige, der dafür verantwortlich ist, wenn am Wochenende das Spiel schief geht.
Ja.
Aber das hat er so schnell, so gut gemacht, und deshalb habe ich gesagt, wir machen mal bis Weihnachten, dann führe ich noch 2, 3 andere Gespräche, aber ich war, muss ehrlich sagen, von Anfang an mir sicher, dass es funktioniert, und nach einer Woche mir zu 100% sicher, dass es mit ihm funktioniert.
Der Erfolg hat dir ja recht gegeben auch.
Ja, uns, ja, also uns, also ist so. Und die alle, die das mitgetragen haben, muss man ja auch sagen.
Ja.
Es ist nicht immer nur einer.
Ja. Ja, auf jeden Fall, genau, die 1,5 Jahre waren gute Jahre, hast du ja auch quasi selber eben schon gesagt, das war eine Win-Win-Situation. Am Ende war Fabian aber nicht mehr zu halten. Es gab bestimmt das letzte halbe Jahr, bevor er gegangen ist, letztendlich ja auch relative Querelen um die Vertragsverlängerung damals, die ein relativ großes öffentliches Thema waren. Ne? Also
ja.
Wie sehr nervt dich sowas, wenn quasi was aus deinem Arbeitsbereich so lange ein bestimmtes Thema nach draußen ist?
Ja, das ist nervend. Das ist öffentlich, was wir machen.
Ja.
Also wir nehmen hier auf und reden über Fußball und wir spielen jede Woche und erzählen über Fußball. Das war ja auch klar. Also das hat Fabian vielleicht am Anfang ein bisschen unterschätzt. Oder vielleicht, dass dann nachher natürlich auch eine Dynamik daraus entstehen kann, die sich gegen ihn richten könnte. So, das war, ich sag mal, er hat an der Stelle so ein bisschen, sag mal, wie soll man jetzt sagen, ich will mich um die Mannschaft, um die Themen kümmern und ich gebe das andere ab. Das ist auch legitim, machen ja viele. Ich habe gesagt, wir arbeiten jetzt irgendwie so zusammen und ich finde einfach, du bist da Teil davon und ich möchte das nicht immer irgendwie losgelöst sehen. Ich habe aber Gespräche, wo man zu dritt, auch mit dem Berater und so, und habe ihm auch dargelegt, warum gewisse Dinge nicht gehen. Aber das ist natürlich irgendwann mal so eine Dynamik, gerade wenn du dann auch mal Spiele bist, dann gerade so um diese Pokalspielniederlage und so weiter, ne, wo es dann auf einmal so eine kleine Delle da war. Dann auf einmal, das kann doch nie sein, jetzt kommt da Unruhe, gefährdet irgendwie den Aufstieg. Ich habe das, sag mal, mit Fabian relativ eigentlich gut irgendwie hingekriegt, weil er, sag mal, seine Arbeitsweise null in irgendeiner Form beeinflusst hat. Und das war das Wichtigste oder so. Auch die der Spieler nicht. Also die Mannschaft hat es zur Kenntnis irgendwie genommen, aber es hat sich nichts am Verhalten, an der Intensität, an der Akribie, der Arbeit auf dem Platz und so, hat sich nichts verändert. Und mir war das im Prinzip klar, so wie Fabian und auch so die Gruppe, die sind in so einem Flow, in so einem Drive drin, die sehen die Chance, sag mal, was Besonderes zu schaffen. Mhm. Und Fabian mit dem Team oder Fabian für sich oder das Team für sich oder einzelne Spieler und so weiter, dass ich sage, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, ich sehe das als gefährdet an oder so, dann hätte ich vielleicht auch irgendwie anders agiert. Aber jemand davon, wovon er nicht überzeugt ist, dann zu zwingen, das zu tun, am Ende haben sie dann ein Stück weit eingelenkt, aber es war natürlich dann trotzdem auch klar, dass auch im Erfolgsfall ist die Wahrscheinlichkeit nicht so gering, dass auch im Sommer eine Thematik ist. Ich wollte das nur nicht sofort mehr oder weniger in einer Vertragsform mit Exit-Klausel und was auch immer da irgendwie definiert haben.
Aber es ist bemerkenswert, wie weit du dich da rausnimmst. Also du bist gerade gar nicht auf die Frage angesprungen, ob dich das nervt, sondern du machst dir Gedanken um die Mannschaft, was es mit der macht. Also ich höre da so ein bisschen raus, dir ist letztendlich relativ egal, was über dich, deinen Job und wie du deine Arbeit machst, draußen geredet wird, weil du gesagt hast, ja, gehört da zum Fußball dazu.
Na, ne? Egal, ist falsch. Also es ist schon... Ich sag mal, so, ich glaube, sag mal, in der Medien haben die Leute mir gesagt, das hat mich schon irgendwie persönlich getroffen, dass mir das so was Persönliches unterstellt oder so. Ne? Sag mal, wo eigentlich meine komplette, sag mal, Sozialisierung und eigentlich auch mein Lebenslauf oder so was völlig anderes aussagt. Mhm. Also immer wieder jungen Trainern die Chance, auch ja, mal mit Neitzel in Kiel 13 Spiele und so weiter nicht gewonnen, festgehalten. Wir haben die Dinge irgendwie. Wer den gemeinsamen Weg weiterverfolgt, wenn die inhaltliche Arbeit gut ist, wenn da alles immer sauber, dann halte ich an meinen Trainern fest. Und das, was du im Prinzip sagst, natürlich, das ist immer, ist alte, sag mal, Stocker irgendwie Devise, ist halt auch nicht immer alles gefallen bei den Trainern. Das sagt aber, hey, du musst aber auch in deiner Position als Präsident oder was auch immer irgendwie da auch den anderen verstehen, aber vielleicht auch nachher am Ende auch mal das Verständnis haben, ja, der Erfolg des Trainers ist dein Erfolg, der Mannschaft ist auch mit deinem Erfolg und so. Also im Ende funktioniert es irgendwie zusammen und diesen Blick oder so, wie reagieren wir innen auf was, ist für mich 10-mal wichtiger, wie das, was draußen passiert. Ja. Aber ich sage nicht, dass es wird zu weit gehen zu sagen, es ist mir irgendwie völlig egal, was die irgendwie schreiben. Es ist aber für mich, für meine Entscheidung oder so und für eine Entscheidungsfindung, ist das, was ich sehe, wahrnehme, was ich im Austausch, im täglichen Austausch mit den Trainern, mit Jan Sandmann und Xaver und seinen Leuten und so weiter, da fühle ich mich 10-mal wohler und sicherer mit, zu einer richtigen Entscheidung zu kommen und akzeptiere das dann auch, wenn dann mal Dinge verbreitet werden, die jetzt nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen.
Da kommen wir jetzt so ein bisschen hin zur Scouting-Abteilung und so.
Zur Scouting-Abteilung, genau. Ja, genau. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken, weil es ist so schön, wie tief wir gerade reingegangen sind in die Themen mit Lukai und Schulz und Hürzeler. Du hast was ganz Spannendes gesagt, als es darum ging mit Fabian Hürzeler, dass du ihn gut kanntest, weil du ihn täglich gesehen hast. Wie dicht muss denn eigentlich ein Geschäftsführer, Sportchef, Sportdirektor, wie auch immer die Position dann heißt, wie dicht muss so jemand in der Position am Kader, am Team sein und wie weit muss er oder sie vielleicht auch weg sein?
Das muss man, sagen wir, irgendwie unterscheiden. Natürlich ist sie, sagen wir, so eines der Kernthemen, ist schon jetzt einmal die Zusammenstellung des Kaders, die Kaderplanung. Mhm. Dann aber im Step sozusagen der Nähe zur Mannschaft, die Mannschaftsführung, die muss zu 99,9, besser zu 100% beim Trainer liegen. Mhm. So, weil da sonst ganz gefährliche oder unglückliche Konstellationen raus. Ich habe nicht den einen oder anderen in der Mannschaft und frage dann den, wie siehst du denn dies und das und jenes. Natürlich ist der Mannschaftsrat oder wenn Themen zu besprechen sind, aber nicht irgendwie so einzelne Satelliten drin, weil dann schwäche ich den Trainer. So eine Grundüberzeugung von mir. Aber um zur richtigen Entscheidung, ich habe es vorher schon mal irgendwie anklingen lassen, traue ich mir nur zu, wenn ich wenn ich möglichst nah dran bin. Das heißt, aber ich bewege mich nicht jeden Tag in der Kabine, aber ich bin jeden Tag an der Kollau. Immer beim Mittagessen, wir reden mit den Trainern, auch mal auf dem Flur im Gespräch oder so. Da hörst du oder siehst Gesichter und siehst Reaktionen und so weiter. Ne? Wie guckt der aus den Augen, wenn es mal nicht so läuft, wenn er gerade nicht spielt? Wie begegnen die sich auf dem Flur? Wie ist oben die Atmosphäre in der Trainerkabine und solche? Die sind halt dann wichtig und die dann irgendwie aufzugreifen. Deshalb sitze ich auch 10-mal lieber auf der Bank, um da auch irgendwie Dynamiken mitzukriegen oder so. Wie dann so, was sieht denn der oben? Wie wird da unten drauf reagiert? Wie werden Wechsel vorbereitet und warum und so? Und das sind für mich alles Dinge, nicht weil ich jetzt sage, nee, ich würde jetzt lieber den reinwechseln oder mach doch lieber den, das nehme ich nicht raus. Aber ich finde einfach, dass es entscheidend ist, da dran zu sein. Wie soll ich einen Trainer beurteilen, wenn ich nicht sehe, wie der arbeitet, wie sie in der Sitzung auf den Gegner die Mannschaft vorbereiten, wie seine Idee ist, wie er den Gegner wahrnimmt, wie seine Idee darauf ist, wie er das mit seinem Team erarbeitet, wie der Übertrag auf dem Platz ist, was dann am Wochenende passiert, wie die Ansprache ist, wie er mit Konflikten umgeht, wie er mit schwierigen Phasen, wir haben jetzt auch gerade wieder eine, der damit umgeht. Und das kann ich eigentlich nur, wenn ich eine Nähe habe zu dem Ganzen. Ja. Aber auch die nötige Distanz. So, und diese Mischung, das mache ich mit der Nähe, das habe ich vorher auch schon gesagt, ich muss nicht freundlich, ich bin auch mit Fabian nicht befreundet oder so. Also wir haben ein gutes, professionelles Verhältnis gehabt. Ja. Und das haben wir bis heute und deshalb verfolgt man sich wahrscheinlich gegenseitig. Ich beglückwünsche ihn, wenn er mal gewinnt und er verfolgt uns noch sehr genau. Aber wenn da Freundschaften draus entstehen, hast du vielleicht dann auch schon wieder zu viel Nähe, um quasi auch mal eine kritische Distanz haben zu können. So. Und deshalb muss man das immer, finde ich, gut irgendwie austarieren.
Es geht jetzt gerade viel so auch um Atmosphäre, Teamchemie und so. Man hat gemerkt, dass seit du vor allem hier bist als Sportchef, dass dieses Thema viel, viel präsenter ist, dass Personen, neue Spieler, dass die gut zum Team passen müssen, gut in die Kabine passen müssen. Die sportlichen Leistungen von Spielern, das Potenzial, auch sportliche, fußballerische Potenzial, das kann man scouten, da kann man mit Daten arbeiten, da kann man mit Leuten arbeiten, die da ein Auge für haben. Wie scoutet man denn, ob jemand gut ins Team passt, zwischenmenschlich?
Ja, ich sag mal, ja, das ist eine sehr gute und berechtigte Frage, aber die Reihenfolge ist schon immer noch, wir haben eine klare Vorstellung über ein Profil von dem Spieler, also wie der kicken soll, was der auf dem Platz wie lösen soll. So, und dann, das ist schon mal irgendwie der erste Step. Und dann natürlich wichtig, auch eine klare Rolle, die er begleiten soll, dass man dem Spieler die Rolle benennt, aber dass sie auch möglichst irgendwo weitestgehend auch der Mannschaft irgendwie klar ist. Also, sagen wir, nicht dem irgendwie eine Rolle verspricht oder so, wo man dann sagt, wir haben eigentlich was ganz anderes mit dem vor. Weil das fällt dir nachher in der Kabinen- und Mannschaftsstruktur natürlich irgendwie vor die Füße. Natürlich sehen sie das immer irgendwie als einen Konkurrenten an, aber du musst natürlich trotzdem irgendwo sagen, ja, es macht wenig Sinn, ein Spieler ist schon da, der hat das Profil, ist vielleicht von den Qualitäten sehr ähnlich, wir machen denselben Spieler irgendwie nochmal und beim sagen, ja, du bist hier die Nummer 1 auf der Position, im anderen, den wir holen, sagen wir es auch, dann hast du schon mal ein hausgemachtes Problem, weil du auf einmal auf was zuläufst oder sagst, es kann normalerweise nicht gut gehen. Also ist es, glaube ich, schon wichtig, dass wir dem Spieler sehr klar sagen, was uns wichtig ist in der Kabine, wie wir ihn sehen, wie wir seine Rolle sehen, welche Spieler vielleicht noch da sind, die vielleicht für ihn als Konkurrent und so weiter irgendwie da sein könnten, dass wir versuchen, da möglichst irgendwie klar zu sein. Und aus den Gesprächen heraus, manchmal aus einfachen Fragestellungen, wie begleitet er uns, wie nimmt er den Verein wahr, und natürlich einfach so, wie er so allgemein tickt oder so. Und am schönsten ist immer, wenn du ihm gegenüber sitzt, finde ich immer am angenehmsten, weil du dann auch so auch in die Augen ist, was anderes eine Reaktion auf eine Frage, wie wenn du das irgendwie über Teams machst. Mhm. Mach das nie alleine, ist immer der Trainer dabei, ist immer in der Regel Jan, Xaver und so weiter mit dabei, dass wir hinterher auch irgendwie nochmal uns austauschen können, wie haben wir das jetzt irgendwie wahrgenommen, meint er das ernst, war das jetzt gut geschauspielt, dann natürlich versucht man auch Erfahrungswert, also Erfahrung, die Trainerkollegen, Kollegen von mir, von wem auch immer, irgendwo Spielerkollege von ihm mal irgendwo gemacht haben, so, um so möglichst viel zu erfahren. Ja. Und daraus ergibt sich dann nachher irgendwie ein Bild. Und da gibt es dann sicherlich, ab und zu gab es auch schon, dass wir eigentlich vom Spieler überzeugt waren, wäre machbar gewesen, die Rolle hätte gepasst. Aber wir haben aus eigenen Eindrücken in den Gesprächen oder vielleicht dann noch mit ein paar Informationen darum einfach immer mehr so ist, den Eindruck gewonnen, dass es nicht passt, dass da viel von dem, was gesagt wurde, einfach so ein bisschen angelernt, weil sie dachten, das wollen die gerne hören, aber nicht mit der Überzeugung kam. Ja. Und das ist schon irgendwie ein wichtiger Aspekt, aber auch immer wieder eine große Herausforderung und für uns auch wieder immer wieder aufs Neue spannend, ob das dann funktioniert.
Ja.
Ne? Weil, sag mal, der ist dann auf einmal da in der Kabine. Jetzt sind es wieder ein paar mehr, das bringt wieder ein paar mehr Herausforderungen, auch für die Mannschaft und so. Wir haben natürlich schon auch, ich sag mal, von wo kommst du gerade, aus welcher Entwicklung? Ich sag mal, von außen stehen, nach einer schlechten Saison ein paar Spieler irgendwie auszutauschen und dann irgendwie zu sagen, ja, der geht ja weg und der wollte weg und der war eh nicht so gut und so weiter, dann bringst du rein, ist von der Akzeptanz einfacher, wie wenn du eigentlich jetzt nochmal zwei mit Aufstieg und Klassenhalt erfolgreiche Jahre hast und trotzdem Dinge veränderst und einige Spieler, die maßgeblich daran beteiligt waren, jetzt auf einmal sich neuer Konkurrenz und so weiter ausgesetzt sehen. Das bringt nochmal ganz, ganz neue Herausforderungen, denen wir uns jetzt gerade auch ein Stück weit stellen. Das so offen müssen wir stellen müssen, so offen müssen wir sein, aber wir müssen ja immer für uns so immer wieder irgendwie austarieren. Ja, okay, letztes Jahr war ja gut, jetzt halten wir einfach an dem Bewährten fest. Und dann hoffen wir, dass es irgendwie wieder gut geht. Und allein diese Dynamik der Gruppe und das Zusammengehörigkeitsgefühl und so weiter uns hilft oder so, auch wieder unsere Saisonziele zu erreichen. Oder glauben wir daran, dass wir es auch immer wieder schaffen müssen, wenn uns eine Möglichkeit oder so sich darbietet oder so, auch uns qualitativ versuchen oder so auf dem nächsten Level zu bewegen, um der neuen Herausforderung in der neuen Ligastruktur und so weiter uns dann wieder halten zu können. Die Frage, die stellen wir uns tatsächlich irgendwie jeden Tag. Irgendwann müssen wir uns für was entscheiden, das machen wir idealerweise gemeinsam. Wenn wir es dann gemacht haben, müssen wir auch damit umgehen, wenn es mal hier und da und an jener Stelle so ein bisschen knirscht. So, und wir haben jetzt aber, finde ich, gerade in dem Sommer ja auch auf Dinge reagiert, die ja vorgegeben waren. Dass ein Jackson länger ausfallen wird noch in der Saison, war klar, also müssen wir uns darauf einstellen. Dass Carol ausfallen, also müssen wir uns irgendwie darauf einstellen. Dass Manus die ganze Vorbereitung und so weiter nicht da war, so und so weiter. Irgendwann das Morgen und so weiter mit der Operation, also müssen wir darauf reagieren. Aber jeder, der da reinkommt, verändert immer wieder auch ein bisschen die Statik in der Kabinenatmosphäre und so weiter. Und das muss immer wieder angepasst und gegengesteuert und korrigiert.
Du kannst keine 8 Innenverteidiger haben, die irgendwie Ambitionen auf die Startelf haben, ne? Weil du nicht damit rechnen kannst,
dass am Spieltag mal 4 gleichzeitig ausfallen. Ja, jetzt hat man gerade 8 gebraucht.
Das ist auf Strecke nicht wert und nicht handelbar. Ne?
Ja, so, das ist dann einfach so, weil jetzt so die Frage der Stabilität ist. Ja, Hauke war jetzt nicht optimal und David war jetzt auch nicht optimal. Und so sind die Fragen. Aber wir haben ja immer irgendwo ein Status quo, was erwarten wir? Wo haben wir Fantasie, dass sich einer hin entwickeln kann und wo glauben wir, ist der Schritt zu groß, dass das jetzt noch nicht passieren kann, dass wir es von außen dazu holen müssen. Das ist der, mit dem wir uns eigentlich tagtäglich beschäftigen.
Ja. Andreas, ich kriege hier aus dem Hintergrund schon ein Zeichen, dass die
Geburtstagskind hat auf die Uhr gezeigt.
Geburtstagskind hat auf die Uhr gezeigt, möchte vielleicht noch ein bisschen Geburtstag feiern. Deswegen kürzen wir das mal ein bisschen ab. Ich habe noch eine Frage, eine allseits beliebte Frage. Ich weiß nicht, wie beliebt sie bei dir ist, aber wir haben sie schon vielen Personen auch aus dem Verein bei uns gestellt. Und dann haben wir noch unsere kleine Rubrik Sonstiges, die würde ich an Sven dann nochmal wieder übergeben. Aber ich habe eine etwas für dich mitgebracht. Und zwar habt ihr eine Gemeinsamkeit mit dem VfB Stuttgart. Ob du die so super findest, weiß ich aber nicht.
Wer hat die? Wer soll die
haben? Ihr als Verein habt eine Gemeinsamkeit mit dem VfB Stuttgart. Ihr seid mit den Stuttgartern aktuell zusammen der einzige Bundesligist, der keinen im eigenen NLZ ausgebildeten Spieler im Kader hat mit mindestens einem Einsatz in der Bundesliga. Der letzte Spieler, der einen Einsatz im Ligateam hatte aus dem NLZ, ist Erik da Silva Moreira gewesen. Anfang 2024 war das. Wünschenswert und auch ein großes Thema in der Fanszene wären mehr Übergänge aus dem NLZ in den Profibereich. Wieso gelingt das aktuell nicht? Was ist da, wo sind da die Stellschrauben?
Viel, es fängt vor allem mal, glaube ich, und da arbeite ich mal dran mit einer Infrastruktur oder so, die eigentlich eines NLZs nicht würdig ist. Muss man einfach irgendwie sagen, jetzt wird dann, jetzt glaube ich, am Bromaskamp nochmal irgendwie der Kunstrasen ausgetauscht, weil irgendwie die Nähte aufgehen und bis vor kurzem haben wir irgendwie Nöte, dass irgendwie das Flutlicht und so weiter mal wieder ausfällt. Aber natürlich vor allem jetzt mit der Perspektive, hoffentlich Kollau 2 und so weiter, ein paar Dinge einfach in Gang kommen. Und die inhaltliche Arbeit, also das muss alles immer irgendwie zusammenpassen. Das meine ich immer, wenn du hierher kommst und einen Verein schaust und so, dann sage ich immer, welche Dinge musst du denn haben? Also es geht im Kern um die Mannschaft, aber das drumherum, Infrastruktur, NEZ gehört mit dazu, eine gute gemeinsame Idee, einen guten medizinischen Staff, ein gutes Trainerteam und so. Und im NEZ, wenn du ausbilden willst auf einem Niveau, und das ist, sag mal, wirklich in Bundesliga nicht so leicht, dann setzt es natürlich immer voraus, dass du, sag mal, gute infrastrukturelle Voraussetzungen hast, um überhaupt irgendwie mit den Jungs irgendwie arbeiten zu können, eine gute Konzeption, eine gute Idee. Die Talente dann am Ende auch, wenn du sie mal irgendwo hin entwickelst, gerne auch bei dir bleiben wollen und nicht an irgendwie anderen Dingen erlegen. Also wir haben Erik da Silva, weil du es jetzt eben ja auch gesagt hast oder so damals, Finn Ole wollte den Schritt nach Hoffenheim machen, hätte auch bei uns, also wir waren eigentlich schon relativ weit in der Verlängerung, dann gab es halt die Möglichkeit, nach Hoffenheim zu wechseln. Nicht auszuschließen, ob das Finn eventuell hier auch hätte Bundesligaspieler werden können. Igor war zumindest mal so, dass er gesagt hat, ich will hier mich durchsetzen, weil er einfach gesagt hat, ich habe dem Verein so wahnsinnig viel zu bedanken. Unfassbar guter Typ und auch eine sensationelle Haltung für so einen jungen Spieler, der das ja eigentlich diesen Schritt genauso hätte machen können nach wie Finn und sagen, ich gehe dann nächstes Jahr irgendwie ablösefrei, hat Igor gesagt, nee, ich will da im Winter eine Regelung, der Verein, der mich ausgebildet hat, soll davon in Form von einer Ablöse profitieren, dann wäre es schön, wenn sie mich nochmal dahin irgendwie ausleihen würden und dann sehe ich mich nach 2 Jahren St. Pauli vielleicht in der Lage, Bundesliga zu spielen, vielleicht sogar auch mit St. Pauli. Und das war natürlich wieder auch völlig konträr zu dem, was vielleicht jetzt Erik oder so dann wieder betraf, weil mit dem hatten wir eigentlich einen Vertrag, aber der hatte dann auf einmal über Beraterwechsel und so weiter irgendwie Nottingham Forest und so weiter als Europa- und Weltmeister. Also da müssen so viele Dinge irgendwie zusammenkommen, dass wir die nicht in dieser Anzahl, in jedem Jahrgang und so weiter, werden für uns entwickeln können auf dem Bundesliga-Niveau. Also das ist, glaube ich, schon auch ein Stück weit nachvollziehbar, wenn du die Möglichkeiten, sagen wir, von einem Campus und dies und das, wo sich die Bayern natürlich nochmal auf nationales Top-Niveau, internationales schon schwer tun oder so, das zu entwickeln. Aber wir müssen dann, wenn wir mal einen dazwischen haben, den auch tatsächlich irgendwie halten können und davon überzeugen, dass es sich auch lohnt, bei uns eventuell die Schritte, Profitraining, U23 und dann den Schritt machen zu können. Also es sind so viele Dinge, die da mit reinspielen. Dafür jetzt mich aber auch nie gedacht, dass ich mal noch in Expertenkommissionen lande oder so, wo es halt auch genau nochmal wieder um dieses Thema geht oder so, warum vielleicht Deutschland in Summe, jetzt gar nicht so sehr VfL Stuttgart und wir oder so, in Summe im Vergleich zu deutlich kleineren Ländern oder auch vielleicht Ländern vergleichbarer Größe oder so, nicht schafft, wie Portugal, Spanien oder so, so eine Anzahl an wirklich Top-Spielern auf Top-Niveau aus dem Nachwuchs heraus zu entwickeln. Und das hat vielerlei Gründe, dass die Infrastrukturelle nur eine. Das fängt von Schulföderalismus, föderalistische Systeme und so weiter an. Wann kannst du die denn überhaupt auf dem Trainingsplatz haben und so weiter an? Und das ist auch ein Thema bei uns. Aber wir hoffen schon, dass wir mit einer verbessernden Infrastruktur, gerade im NLZ, da ein Stück weit zumindest an Attraktivität gewinnen, weil wir haben hier mit dem Stadtnachbarn, auch mit dem ETV, die eine gute Anlage und so weiter, hast du nicht so viele, weil die Metropole ja doch schon groß genug ist, um, glaube ich, in jedem Jahrgang 15, 20 Bewegungstalente zu finden, die es schaffen können. Und das wollen wir auch sehr gerne, weil das etwas unheimlich Spannendes ist. Ich komme ja selber, sag mal, bin ja ein Profiteur von einem Verein, der über Durchlässigkeit sozusagen sich definiert. Und von daher sehe ich da auch, dass wir da noch Luft haben. Ja.
Es ist wahnsinnig schade, dass die Zeit hier so drängt, weil wir haben hier ganze Themenblöcke komplett übersprungen.
Habe ich einfach rausgestrichen.
Das ist aber das Schöne, also das, dass du ja bestimmt noch mal wiederkommen magst. Wieder, genau. Ja, das Gespräch auch so gefallen Jahre, wie uns. Ich würde mir sogar meine sonstigen Fragen verkneifen, beziehungsweise eine stelle ich gleich noch hinterher.
So, okay, also, ich möchte
eine habe ich aber noch.
Ich bin gespannt, ob du die gleiche hast wie ich.
Ja. Was mir wichtig ist, ja, okay. Wann macht so ein Sportdirektor Urlaub?
Ja.
Oh. Dann auch. Das ist, Reizfrage. Ich habe gerade heute Mittag noch, bevor ich herkam, meine Familie sozusagen im Flughafen gebracht, die jetzt in den Herbstferien ein paar Tage Urlaub machen.
Oh nein.
Das ist, ja, das ist nicht, da muss jetzt keiner...
Weil er unbedingt mit dem Millanton sprechen
will. Ach so. Nein, das hat jetzt wirklich tatsächlich, das ist schon ein Problem, aber ich kann nicht ich bin davon überzeugt, dass es diese Präsenz braucht oder so. Nicht, dass die jetzt nicht trainieren, wenn ich nicht da bin, aber mir würde was fehlen. Und um auch irgendwie immer auch das Gefühl haben, ich bin dran an den Themen, ich weiß, was gerade passiert und so. Und da macht der Spielplan nicht so wahnsinnig viel Halt davor. Wir haben immer an Weihnachten ein paar Tage, da gehe ich in meine Heimat zu meiner Familie, sind da ein paar Tage zusammen. Die letzten zwei Jahre hat es immer in den Märzferien gepasst, in die Länderspielpause im März. Und da waren dann interessanterweise zweimal hintereinander auch gerade Schulferien, da konnte man eine Woche gehen. Ansonsten.
Dann geht es zwei Wochen im März nach Dänemark und dann ist der Jahresurlaub durch.
Ne? Nee, zwei Wochen nicht, weil die Länderspielpause, also in der Woche vor dem Spiel, also ist dann immer so, nachdem wir gespielt haben, so wenn dann aber nur eine kurze Woche mit dem Testspiel, so dann gehe ich immer in der Woche. Wenn dann quasi die Vorbereitungswoche auf den Gegner nach der Länderspielpause, bin ich in der Regel dann schon auch wieder da. Aber ich sage mal, ich mache das, was ich mache, mache ich wirklich gerne. Ich sehe das wirklich als ein Privileg an dem Fußball arbeiten zu dürfen, das ist bis heute so. Und deshalb, ich quäle mich nicht oder habe jetzt irgendwie das Gefühl, oh, ich bin jetzt so platt und muss jetzt unbedingt irgendwie in Urlaub. Ich ziehe da aus dem, was ich machen darf, wahnsinnig viel raus. Ich kann auch mal einen Tag am Wochenende oder so, keine Ahnung, dann unten am Elbstrand oder was auch immer, da ziehe ich dann wieder, da lade ich die Batterien wieder auf und dann geht es wieder. Aber ich mache auch gerne mit der Familie Urlaub, aber es muss halt alles irgendwie passen und meine Familie hat auch nicht so viel Spaß mit mir im Urlaub, wenn sie merken, ich wäre eigentlich lieber nicht da jetzt im Urlaub, sondern ich habe das Gefühl, ich müsste jetzt eigentlich dort sein und deshalb haben wir uns eigentlich da ganz gut arrangiert.
Okay. Lieber Andreas, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Gern. Wir sprechen uns in 6 Jahren dann wieder, nach dem nächsten halben Dutzend. Freuen uns, dass es geklappt hat und wünschen dir und damit, weil du hast sehr schön gesagt, wenn der Trainer und wenn die Spieler erfolgreich sind, dann ist es auch dein Erfolg. Deswegen alle. Wünschen wir dir ganz viel
uns
Erfolg.
Uns allen wünsche ich das.
Ja. Genau. Vielen Dank.
Dass ja, du ich danke euch.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank.
Danke euch.
Und dann beenden wir mal. Ich habe mir nichts überlegt, wie wir hier das abmoderieren, Sven. Überhaupt nichts. Also außer, dass wir sagen danke. Wir wünschen jetzt allen, die das gehört haben, wünschen wir eine, keine Ahnung was, gute Woche. Nein, ich weiß noch nicht mal, wann es rauskommt. Donnerstag wahrscheinlich. Heute ist Dienstag.
Erfolgreiches Wochenende.
Ein erfolgreiches Wochenende in Frankfurt.
Das und ein Pokalfinale in Berlin. Irgendwann mal in den nächsten.
Warst du schon mal da beim Pokalfinale in Berlin?
Leider nicht als beteiligte Mannschaft oder so, aber natürlich auch schon diverse Endspiele gesehen. Auch letztes Jahr sogar. Bielefeld.
Ich sag mal so, ich würde da gerne mal hin.
Ja, wir alle.
Und ich fahre nur noch St. Pauli.
Ja, genau. So nämlich. In diesem Sinne, macht es gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.
Ciao.
When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky and the sweet silver song of a love. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and lost.
alone.